Hallo, wir machen wieder ein Picknick am Wegesrand und diesmal sind wir in der Außenmission bei Geraldine de Bastion.
Und hallo, herzlich willkommen bei mir zu Hause.
Hallo Geraldine.
Und vor uns ein gedeckter Tisch, so wie es sein soll. Und jetzt müssen wir aber eigentlich mal unseren Gast vorstellen. Wir wissen, wir sind auf dem Weg hierher, ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich gar nichts von dir wissen. Was natürlich eine gute Voraussetzung ist. Also natürlich einiges. Also ich zum Beispiel, ich kenne dich bestimmt schon seit 5 Jahren. Aber immer nur so ganz wenige Ausblicke und du erstaunst mich dann auch immer wieder neu in den unterschiedlichen Zusammenhängen, in denen ich dich sehe. Ich würde sagen, ich fange jetzt nochmal an mit dem, was ich von dir weiß. Nämlich, okay, dass du bei der Republika schon seit längerem, glaube ich, dabei bist oder gewesen bist. Das weiß ich jetzt im Moment noch gar nicht. Auf jeden Fall, dass du da das Programm mitgestaltet hast, aber auch auf der Bühne in diesen teilweise sehr großen Sälen mit einer unglaublichen Präsenz und Wetten, dass Fernsehtauglichkeit auch noch auf Deutsch und Englisch mit einer solchen Selbstverständlichkeit da agierst. Das finde ich für unsere gesamte Netzgemeinde so toll, dass es da jemanden gibt, der eigentlich diese große Messe dann auch feiern kann. Und das gelingt ja, das finde ich faszinierend. Und das ist, was ich von dir in den letzten Jahren vor allen Dingen mitbekommen. Dann haben wir uns an diversen anderen Geschichten mal gesehen, wo ich dann gemerkt habe, oh, holla, da ist noch viel mehr dahinter und ich hoffe, wir können heute einiges davon entdecken. Wo kommst du eigentlich her?
Oh, das war so eine schöne Anmoderation, Gregor. Dankeschön. Ich bin geboren in dem schönen kleinen Städtchen Stratford-upon-Avon, wo Shakespeare geboren wurde.
Wow.
Ja.
Ich muss jetzt blöd fragen, wo ist das?
Das ist in der Mitte von England.
Okay.
Also so richtig,
ja,
Workshop
so
in England.
Okay.
Genau. Und da habe ich aber nie wirklich gelebt.
Aber damit ist schon mal eine Frage von Leitmedium, die er jetzt gar nicht stellen wollte, aber im Auto. Und heißt sie jetzt eigentlich Geraldine oder Geraldine?
Ja. Wir wollten vermeiden, dich falsch anzumoderieren.
Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie mein Name ausgesprochen wird. Und ganz ehrlich ist Geraldine so die unschönste,
ja,
finde ich.
Ja, ja, das, die wollte ich auch auf keinen Fall falsch verwenden. Also wie sprich du nochmal deinen Namen aus kurz für
Geraldine.
Alle. Geraldine.
Okay. Aber auf Englisch Geraldine ist auch vollkommen,
okay, okay,
in, also beides vollkommen in Ordnung. Okay. Genau, genauso wie Debastian oder Debastian,
okay,
wahlweise.
Ah, stimmt, das zieht sich dann noch bis nach hinten. Ja.
Genau, das habe ich also total durchdacht,
ja.
Vorname und Nachname. Ich meine Eltern.
Ist das so wie bei Ivanhoe? Seid ihr so Normannenadel?
Ja, nicht ganz. Nee, ja, also meine Familiengeschichte ist, glaube ich, so eine relativ gar nicht untypische paneuropäische Geschichte, die halt sehr kriegsbedingt einfach ist. Meine Großeltern sind am Ende des Zweiten Weltkriegs von Ungarn nach England ausgewandert.
Aha.
Und der ungarische Nachname war sehr kompliziert und fremdartig, vor allem für so eine englische Kleinstadtbevölkerung wie die in Stratford-upon-Avon. Und nach dem Umziehen hat mein Großvater sich dann entschlossen, den Nachnamen zu westeuropäisieren, um, ja, so das Einleben in England einfach ein bisschen einfacher zu machen, ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung. Und so wurde dann aus Bastiai von Holzer de Bastion. Also wir sind tatsächlich Ende des, also relativ zum Ende des österreich-ungarischen, so ein Imperiums mit diesem Titel versehen worden.
Ah,
meine Familie.
So ein karkanischer Adel, also K und K.
Ja, und whatever that's worth today.
Ja. Ne? Ja.
Also hat man halt irgendwie das Familienwappen und diesen Titel, den man noch so mit sich trägt.
Toll.
Schön. Beschreib mal noch kurz dein Familienwappen, das finde ich jetzt.
Ich zeige es euch gerne mal.
Oh, du trägst es am Finger.
Ja, wir haben so eine.
Darf ich es anfassen?
Ja, lustige Tradition, dass wir zu unserem 21. Geburtstag einen Wappenring, also einen Siegelring,
also,
geschenkt bekommen.
Ich würde sagen, es ist so.
Da ist so ein kleiner Löwe,
ja,
oben auf so was,
ja,
so was Fahnenwappenmäßiges und da ist aber auch ein kleiner Turm, also,
ja,
die Bastion mit eingezeichnet.
Ach, toll.
Nach der wir halt betitelt worden sind. Und zwar ist das in Szeged. Meine Familie kommt ursprünglich aus Szeged.
Mhm. Szeged ist jetzt wieder in Ungarn?
Mhm. Genau.
Wow. Gleich ein bisschen Heraldik.
Ja, oder? Es hat plötzlich so was. Man ist kurz sprachlos. Spielt das irgendeine Rolle im Familienleben? Also gibt jetzt irgendwie, ich kenne so Großfamilien, die treffen sich so einmal im Jahr oder irgendwie sowas. Also, weil du hast ja gerade selber gesagt, so was das wäre. So. Ist das jetzt bis auf, dass du einen Ring hast? Hast du dann noch so Beziehungen dazu, zu besonderen Familienverhältnissen oder so?
Also es ist ehrlich gesagt gar keine unkomplexe Frage. Meine Familie ist halt sehr international zerstreut und deswegen kommen solche Zusammenkünfte leider gar nicht so oft zustande. Vor allem nicht, seitdem meine Großelterngeneration halt verstorben ist. Mhm. Und ich glaube, also zumindest in meiner nuklearen Familie ist jetzt niemand, der sich darauf was einbildet im Sinne von... Meine
nukleare Familie.
Sagt man das nicht so?
Soll ich nie gehört?
In England sagt man nuclear family. Ja, das ist halt meine Eltern und Geschwister und Cousins.
Das ist so toll. Der atomgetriebene Teil meiner...
Also in diesem engen Familienkreis, da sind wir alle irgendwie, also ne, keine Leute, die sich auf so einen Titel irgendwie was einbilden würden. Ich glaube, was eher relevant ist, dass in meiner Familiengeschichte es halt noch sehr greifbar ist, was meine Großeltern, Ogras Eltern auch, vor allem halt meine Großeltern und deren Geschwister durchlebt haben im Krieg und was die alles auf sich genommen haben, um eben auch unsere Familiengeschichte mit zu retten, bestimmte, ob das jetzt Erbstücke sind oder andere Erinnerungen, die irgendwie schriftlich oder durch Bilder dokumentiert sind, auch aus Ungarn heraus zu retten, und dazu gehört ein Stück weit eben auch der Titel. Und dass man deswegen vielleicht so ein gewisses Verantwortungsgefühl seiner Familiengeschichte gegenüber spürt und auch eben die Verantwortung gegenüber seinen Großeltern, das dann irgendwie weiterzutragen. Mhm. Genau, das ist vielleicht das Einzige, was so, ja, was das noch ausmacht.
Also das Lustige ist, als wir vor der Tür standen, eben haben wir noch so kurz ausgetauscht, das ist sozusagen, sag mal, was man so von dir weiß. Und ich hatte noch so gesagt, ich würde jetzt denken, dass sie vielleicht irgendwie Diplomatentochter ist. Ja, weil ich kenne dich eben auch vor allen Dingen von Konferenzen, die meistens ein sehr, zumindest die Talks, die du moderierst, immer einen sehr internationalen Anspruch haben. Ich weiß das erst, ich habe dich nicht kennengelernt, weil wir haben nicht miteinander gesprochen. Aber das erste Mal habe ich dich gesehen auf einer Konferenz, da ging es um Gemeinnützigkeit, da war auch Tom Tick war dabei.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja.
Genau, da war ich auch. Mhm. Und da ging es halt auch schon so in diese NGO-Richtung und irgendwie so, genau. Das, und dann noch der Name, und das war so, da konnten wir uns irgendwie drauf einigen, ne? So auf Diplomatenfamilie oder so.
Okay.
War so ein bisschen, also so vom Gefühl her.
Vom Gefühl sowieso, das ist ja klar, du bist perfekt zweisprachig, wahrscheinlich sogar gibt es da noch andere Fremdsprachen, die du nicht immer ausspielen musst auf den diversen Internetkonferenzen. Okay, du sagst jetzt nee. Aber
ich bin ganz schlecht im Sprachenlernen. Also mein Französisch ist grottenschlecht, mein Spanisch auch. Und meine drei Wörter, Swahili.
Ach, diese Luxusprobleme, mein Französisch ist grottenschlecht. Ja, genau. Ja.
Aber es ist tatsächlich, glaube ich, was anderes, wenn man zweisprachig groß wird, ist auch gar nicht irgendwie, dass dadurch dann der Skill, andere weitere Sprachen zu lernen, unbedingt so ausgeprägt wird. Im Gegenteil eher, ich bewundere das immer so sehr, wenn Menschen, ohne dass sie halt so eine familiäre Herkunft haben, Englisch eben verhandlungssicher oder fließend sprechen oder noch andere Fremdsprachen sich so aneignen. Ich könnte das, glaube ich, nicht.
Ja, aber für dich ist es natürlich ein absolutes Asset, dass du in diesem internationalen Konferenzgeschäft, wo du irgendwie schon ein bisschen dich jetzt etabliert hast, das kann man ja sagen, gerade alles, was vor allen Dingen Internetbezug hat, da gehört das dazu. Im Gegenteil ist sogar, dass ganz viele Leute, deutsche Muttersprachler sprechen aus meiner Sicht viel zu viel und viel zu schlecht Englisch. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, versetze ich jetzt mal so eine englische Muttersprachlerrolle, da muss man doch eigentlich die ganzen Kontinentaleuropa irgendwie für ein bisschen minder bemittelt halten, ne? Wenn die alle immer so radebrechend teilweise mit False Friends da versuchen. Also die sind ja immer unterhalb ihres eigentlich aktuellen intellektuellen Niveaus.
Du meinst so der ganze Druck, einfach sich auf Englisch zu unterhalten, auch wenn man es manchmal nicht muss, oder ich weiß nicht.
Ja, wie es wirkt, wenn Leute, die nicht Native Speaker sind, Englisch reden. Es wirkt, das kriege ich ja auch selbst mit, halt immer beschränkt. Also
es ist ganz unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Ich erlebe das selber ganz unterschiedlich in verschiedenen Situationen. Ich verliebe abstruse Situationen, ich also komme ja auch gerade aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, ne, wo man sich dann auch immer sehr um Political Correctness in eben politischen Gesprächen im Kontext bemüht, wo dann gar kein englisch sprechender Mensch im Raum ist und man sich auf Englisch miteinander unterhält, zum Beispiel, weil man meint, das wäre jetzt irgendwie sinnvoller so. Aber ich bin eher oft davon beeindruckt, wie gut Menschen doch Englisch sprechen im ja, mitteleuropäischen Raum, ich meine, so Skandinavien und so sowieso, aber auch gerade in Deutschland mittlerweile, wie viele Menschen einfach wirklich tolles Englisch sprechen, mit dem man sich super unterhalten kann und eben auch bemüht sind, so diese so ein bisschen dieses Klischee, ne, mit dem knochig deutschen Akzent, den man nicht wirklich versteht, einfach zu überwinden. Mhm. Und andersrum hat man es ja als Engländer ganz oft, dass man eben in so einer Selbstverständlichkeit durchs Leben geht, dass einen halt jeder verstehen muss und man sich überall verständigen können muss. Ja. Und deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht so kritisch. Natürlich gibt es irgendwie so den klassischen Oetiker-Moment, wo man so in sich zusammenfällt vor Fremdschämen.
Was irgendwie heißt Oetiker-Moment?
Das kann ich erklären. Der Oettinger ist doch war Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ja, und ist dann aus welchen Gründen auch immer weggelobt worden nach Brüssel und wurde dort Energiekommissar und musste dort auf einmal Englisch sprechen. Und das war deswegen so absurd, weil er, es gab dann vorher mal so einen Ausschnitt, wo er den deutschen Fachkräften quasi so gesagt hat, die Zukunft muss jeder Englisch sprechen, es geht gar nicht mehr anders. Ja. Das ist ganz klar, das ist ein Skill, das muss man haben. Und dann hat man ihn zum ersten Mal Englisch sprechen gehört bei so einer, weißt du, seiner Antrittsansprache vor seinen Energiekommissar-Kollegen oder sowas. Und dann hat er vom Blatt abgelesen, was ja im Prinzip okay wäre. Nur wenn man quasi vom Blatt abliest und keinerlei Ahnung über die Aussprache der Worte auf Englisch hat, dann kann das sehr ulkig rüberkommen und das ist ein YouTube-Hit, den wir sicherlich in den Shownotes.
Es lohnt sich auch Jahre später noch reinzuschauen. Okay.
Ich nehme an, es wird ungefähr meiner Aussprachequalität.
Nein. Du, das kannst, es ist beyond any belief.
Ja.
Du kannst dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der als Ministerpräsident sicherlich doch auch mal mit internationalen Gästen, der einfach mal Englisch gehört haben müsste, aber es kommt so vor, als ob, weißt du, als würde ich jetzt Singalesisch vom Blatt ad hoc in Lautsprache, und nicht mal in Lautsprache, sondern in einer schlechten englischen Umsetzung ablesen müssen, ja, und alle halten sich die Ohren zu. Und das ist ja lustig, weil er jetzt ja auch noch zum Internetkommissar.
Ach so, und er ist es, ja, natürlich. Jetzt weiß ich auch, wo ich den Namen gehört habe.
Degradiert. Also die einen wissen noch nicht, ist er degradiert worden oder ist es. Die Merkel-Position ist eher, dass damit die digitale Agenda quasi aufgewertet wird, weil jetzt das der einzige Kommissarposten ist, den Deutschland hat und deswegen wird das jetzt zukunftsfit.
Also kurz noch zum Thema Englisch und intellektuell. Ich hab für mich irgendwann beschlossen, möglichst zu vermeiden, in der Öffentlichkeit Englisch zu reden, weil ich weiß, mein Englisch ist gut genug, um irgendwie mich verständlich zu machen, auch um zu arbeiten. Also Arbeit muss ich eigentlich fast den ganzen Tag Englisch reden, weil es immer so internationale Teams sind. Ich merke aber, dass mir Wortwitz verloren geht, den ich im Deutschen halt habe. Also ich spreche halt im Deutschen auf mehreren Ebenen. Ich gebe Inhalte wieder und gleichzeitig packe ich da noch, reichere ich das total an die Sprache, sodass ich glaube, dass es irgendwie, also mir wird signalisiert, das macht irgendwie Spaß, so wenn ich da irgendwie länger rede. Und im Englischen ist mir das aber nicht möglich und da leide ich drunter, ja, sondern da schaffe ich nur noch Fakten zu transportieren und die vielleicht auch noch ein bisschen holprig. Und ich glaube, ich habe auch letztens mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass das schon auch ein Problem in der Wissenschaft ist, weil Wissenschaftler, wo ja oft ein Druck ist, in Englisch zu veröffentlichen, sind halt intellektuell benachteiligt, natürlich, wenn ihr nicht in ihrer Muttersprache, also auch wenn du wirklich gut Englisch kannst, ne?
Und gerade Wissenschaftssprache, Deutsch, also das ist ja auch was, ne, man kann mal leidenschaftlich debattieren.
Ja.
Und dass wir auch gerade im so politisch-soziologischen Kontext ganz andere Definitionen, Begrifflichkeiten, Sprachsensibilitäten haben, die auch andere Analysen vielleicht zulassen. Ich bin in so professionellen Kontexten total für Sprachvielfalt. Und ich glaube auch, dass man immer möglichst viele Räume schaffen sollte für Menschen, in ihrer Muttersprache, in ihren lokalen Sprachen zu agieren und zu lernen und halt immer gucken sollte, wie schafft man die Schnittstelle zu internationalen Sprachen oder zum Englischen. Genauso wie ich zum Beispiel auch ein totaler Freund von dem Thema Sprachdiversität auf der Republika bin. Mhm. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass wir viele internationale Vorträge haben, die auch internationale Gäste anziehen und auch danach im Netz halt global geguckt werden können. Aber gerade wenn jemand wie du oder andere eben so viel brillanter auf Deutsch sein können, dann muss es auch auf jeden Fall die Bühne dafür geben, sonst wäre es ja super schade drum. Ja. Ja.
Ich so weiß nicht, in so einem vorauseilenden Gehorsam, finde ich, gibt es einfach Situationen, also mir fällt das so auf, sind vielleicht 5, 6 Leute und einer ist explizit so ein Expat. Mhm. Und wenn man, und alle sprechen Englisch und ich finde, also ich persönlich habe Schwierigkeiten nicht nur auf dieser Sprachwitzebene, aber auch auf, selbst so auf der Faktenebene teilweise wirklich auf mein Normalniveau zu bekommen. Also
aber da, finde ich, entstehen dann auch schöne soziale Situationen. Und wir hatten gerade vor kurzem eine von denen. Und zwar, als wir im Sommer wirklich Picknick im Park gemacht haben, im Mauerpark saßen, wo wir uns zufällig begegnet haben. Ne?
Ja.
Und ich hatte einen Freund dabei, der ist Amerikaner gewesen und war gerade zu Besuch. Und man saß mit Sandra im Park, eine Kollegin von mir von der Republika. Und Gregor kam gerade vorbei. Und dann war das ein sehr schönes, zufälliges Picknick im Mauerpark. Mhm. Und da ist es gerade, glaube ich, echt auch schön zu sehen. Klar kann man sich vielleicht nicht perfekt verständigen, aber mein Freund, der hier besucht war, der fand ich so sympathisch und meinte auch noch danach, wie cool er das einfach fand, so jemand, den man zufällig trifft. Und dann war das so eine nette Begegnung und auch der Austausch und er fand es echt spannend. Und klar, es ist manchmal ein bisschen holprig, aber er hat es zum Beispiel total geschätzt, dass wir uns dann auch auf Englisch vor ihm unterhalten haben.
Ja, das ist, finde ich, auch die normale Situation. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist, das sind richtige Expats, die leben schon, die sehe ich schon seit ganz lang und die schaffen es, dass quasi erstmal dann per se Englisch gesprochen wird.
Ja.
Und dann frage ich aber, sag mal, du bist doch hier der Einzige, der jetzt kein deutscher Muttersprache ist, können wir denn auch auf Deutsch sprechen?
Ich mach schon.
Und dann ist die Aussage, na klar, ich verstehe das meiste, ich kann es vielleicht nicht so gut sprechen, aber dann ist es doch eine Win-Win-Situation für alle, weil er lebt seit Jahren hier in Berlin.
Genau.
Es schadet ihm nicht fürs Alltagsleben, wenn er mehr Deutsch zumindest hört. Und ich glaube, es ist kein Problem in so einem Meeting, dass jemand passiv hat man ja immer mehr, kriegt man mehr Aufnahme. Dann sind viele Fachbegriffe, mit denen wir uns in dieser IT-Branche unterhalten, sowieso Englisch. Das heißt, ich bin mir sicher, dass er im Verständnis praktisch bei 95% ist. So, und wenn er selber was beibringen will, dann kann er es entweder auf Deutsch oder auf Englisch machen und er wird auch bestimmt zu 100% von uns verstanden werden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir auch ganz oft die Tendenz dazu, dann eher irgendwie so dieses überkulturell sensible, ach, dann reden wir doch halt auf Englisch.
Ja.
Und manch,
also was ja auch ein Vorteil ist, weil es bringt ja uns, ich meine, mit sich mit einem Native Speaker zu unterhalten, da sauge ich ja sofort für so viel ab. Ja, das ist so toll, weil das mich auf ein bisschen auf dessen Sprachniveau hochbringt.
Es macht halt das nicht die Lokalsprache lernen, aber einfach für Menschen, die hierher ziehen. Ich bin auf die John F. Kennedy Schule hier in Zehlendorf gegangen und also auch auf die Grundschule und es gibt ganz viele
Dollar. Ja, das war ein Witz. Ich bin aufs John Lennon Gymnasium gegangen und das war mal so und JFK war immer so, ja, das ist so die schicke Schule hin und es war mal bei uns der Witz, dass wir das JLG sind und ihr seid das JFK.
Ich kenne viele Leute, die aufs John Lennon Gymnasium gegangen sind.
Genau.
Okay. Auf jeden Fall, es gab Leute in meiner Schule, die haben, bis sie ihr Diploma gemacht haben und weggezogen sind, kein Deutsch gelernt. Und die sind hier groß geworden. Das war ja keine Diplomatenschule, es ist keine alliierten Freundschaftsschule und jetzt nichts irgendwie Offizielles, wo man nicht eben genau eigentlich diesen Sprachaustausch gewollt hätte. Und andere Leute ziehen hierher und sprechen in einem Jahr Deutsch. Ne? Also es ist auf jeden Fall auch eine Einstellungssache. Wobei ich glaube, ich jetzt noch mal ganz kurz dieses Gerücht aufräumen muss, was mit dieser Diplomatenfamilie
war. Ja, ja, mach das mal. Das war auch nur geraten.
Raum steht irgendwie. Das ist aber witzig, weil ich glaube, ich muss es einfach mal an meine Eltern weitergeben als Kompliment so der guten Erziehung, weil auch als ich damals so ein Berufsleben angefangen habe, habe ich öfter sowas Ähnliches, so, das kommt ja bestimmt auch so im Hause irgendwie. Ich dachte, woher kommt das jetzt? Weil irgendwie nichts ferner ab von der Realität sein könnte. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwann mal angewohnt, so, als ich von der Uni gekommen bin, so im Beruflichen immer so ein bisschen so höflich so ein Knicks und so ein bisschen beim Shake Hands so ein bisschen nach unten. Das fanden irgendwie Leute dann so ganz suspekt, in dem Sinne, dass ich mindestens irgendwie eben aus so einer Familie kommen müsste, wenn nicht, es gibt ja auch so richtig Schulungen für sowas, ne, wie man richtig Hummer essen lernt und ein Buch auf dem Kopf und so. Nee, das ist alles nicht Teil meiner persönlichen Geschichte. Mein Vater ist Musiker und meine Mama ist Erzieherin. Meine Schwester ist auch Musikerin und meine Tante ist Malerin. Und ich komme eigentlich aus einer totalen Künstlerfamilie und sage immer, dass mich das Talent so ein bisschen dann übersprungen hat.
Das ist eine sehr gute Vorstellung dann einfach.
Ja, weil einer muss ja organisieren können. Ja. Deswegen, genau, deswegen steht die Gitarre daneben dir nur zur Zierde rum.
Nur zur Zierde?
Ja.
Okay.
Und wenn ich dann irgendwie mal den...
Ich dachte, deine Schwester hätte die hier als...
Ja, ist auch immer schön für Singalongs, wenn meine Schwester da ist oder andere Leute, die sie viel, viel besser spielen können als die drei Akkorde, die ich da drauf kann. Genau.
Und jetzt gib doch nochmal diese Brücke von also geboren und vielleicht die ersten Jahre in Stratford-upon-Avon und dann JFK und Berlin. West-Berlin?
West-Berlin, ja.
Noch das Richtige? Du bist schon so alt?
Ja.
Okay. Das... Also noch vor, als die Mauer noch stand, ja. bist du mit Bewusstsein nach West-Berlin gezogen, mit deiner Familie?
Nee, ich habe in Stratford nie wirklich gewohnt. Ich bin da nur geboren und schon als ich ein paar Monate alt war, sind meine Eltern wieder hergezogen und bin in Berlin groß geworden, in Kreuzberg, Schöneberg groß geworden und halt dann schon mal auf die John F. Kennedy Schule gegangen und okay, live in eine kurze Aphorismus. Dann wir sind kurz nach der Wende 91 nach England gezogen aus ganz vielen komischen Gründen. Also ich bin kurz vor meinem 13. Geburtstag nach England gezogen. Also ich habe die Wende total bewusst miterlebt und kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie es war, in West-Berlin groß zu werden und habe dann 4-5 Jahre in England gewohnt in einer Kleinstadt in der Mitte von nirgendwo, also noch eine kleinere Kleinstadt als Stratford-upon-Avon, noch mehr in der Mitte von nirgendwo als Stratford-upon-Avon. Die hat ja wenigstens einen globalen Claim to Fame mit Shakespeare. Ja. Ne? Nee, es war dann irgendwie so eine 14.000 Einwohner Stadt, wirklich mitten im Nirgendwo und meine Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass das für meine zukünftige Entwicklung gerade als Teenager vielleicht nicht der schlauste Move aller Zeiten war und auch nicht der Ort ist, wo sie alt werden möchten und dann sind wir 96, 97 nach Berlin zurückgezogen.
Dann hast du ja gerade noch Abitur gemacht, ne?
Und dann bin ich zurück auf die JFK und habe ja Abi gemacht, genau.
Und dass du jetzt so, also für mich, perfekt Englisch sprichst, liegt das daran, dass du das dann in dieser Zeit in diesem namenlosen Kaff dann aufgefrischt oder komplettiert hast oder warst du immer schon zweisprachig?
In dem namenlosen Kaff habe ich mir nur den Skill angeeignet, wenn ich möchte, auch nach so Arbeiter-England mich anzuhören und nicht nur irgendwie so den Queen-Englisch-Akzent drauf zu haben.
Das wäre toll, wenn du das auch mal auf der Bühne irgendwann einsetzen könntest.
Wenn es in dem richtigen Setting ist, dann kann das gerne mal gebraucht werden. Ich glaube, dass klar, die Tatsache, dass wir immer zweisprachig zu Hause waren, also ich eigentlich hauptsächlich immer mit meinem Vater Englisch gesprochen habe, mit meiner Mama Deutsch, aber vor allem meine Schule hier gewesen ist.
Oh ja.
Dieses zweisprachige Großwerden hätte so nie geschafft, so nie geklappt in einem rein deutschsprachigen Umfeld, wenn ich nicht auf die John F. Kennedy Schule gegangen wäre. Ja. Und dadurch, dass ich halt eine zweisprachige Schule besucht habe, und zwar eine auf die JFK, ist es halt so, dass du kannst Chemie auf Englisch oder Deutsch haben, beim nächsten Jahr ist es vielleicht anders, je nachdem einfach, wo dein Lehrer herkommt. Also du hast nicht nur einfach irgendwie intensiver Englisch-Leistungskurs und es ist halt auch so gemischt, irgendwie das ganze Sprechen auf dem Schulhof ist und so, dass dadurch sich dieses wirklich sehr entspannt zweisprachig sein nochmal so ganz intensiv ausgeprägt hat.
Ja, wenn du sagst, dass Schulkameraden irgendwie die ganze Zeit auf Englisch da durchmarschiert sind, das spricht ja auch dafür, dass Berlin wirklich so eine internationale Stadt ist, wo ich wirklich, auch wenn das vorhin so ein bisschen komisch klang, so, die sollen mal Deutsch sprechen. Nein, es hat sich hier eine so kritische Masse an angloamerikanischer Kultur hier etabliert. Das ist ja eine Zweisprachigkeit, wie man sie halt aus anderen Ländern auch teilweise kennt. Und ich finde das faszinierend, weil das für mich jetzt irgendwie so klar macht, zu verstehen, wie war das vielleicht in kaiserlich und königlichen Habsburg, in Prag vielleicht, wo man sieht, das funktioniert einfach. Es gibt Bereiche, wo man nur mit Englisch durchkommt. Es gibt andere, wo man überhaupt nur Deutsch spricht und dann gibt es diese Überlappungszonen und irgendwie klappt das. Und man kann dann gar nicht sagen, lern jetzt mal Deutsch, weil du bist jetzt hier. Das ist Quatsch, das geht gar nicht mehr. Das sind, ich schätze, dass ein Zehntel der Bevölkerung aus meinem Gefühl in Berlin sind irgendwie Englisch sprechende Menschen.
Und ich meine, klar, gerade im Laufe des letzten Jahres haben wir natürlich noch mal viel Zuwachs in unserer Community
die,
bekommen.
Die US-Dissidenten, genau.
Ja, UK und US Expats. Genau, aber ich glaube, es ist halt, ich finde das auch sehr schön. Also ich bin ja groß geworden im alliierten Berlin und dann hat es ja eine Zeit lang auch so eine vielleicht Abkühl oder erstmal deutsch-interne Selbstfindungsphase gehabt. Ja. Und jetzt sieht man halt auch wieder eben, was für eine internationale Stadt Berlin ist und wie alle Menschen, die aus aller Welt hier leben, einfach auch die Stadt ausmachen und zu dem machen, was sie ist. Ich finde das super.
Also ich glaube, wir sind ziemlich, also du wirst wahrscheinlich auch 98, 97, 99 dein Abitur gemacht haben.
Ja.
Genau, das heißt, wir sind ziemlich gleich alt.
Wir kennen sogar bestimmt gemeinsame Bekannte von der Schule.
Ja, und das ist halt lustig, weil ich habe halt noch mit Russisch angefangen in der Schule. Ne? Also ich habe halt auf der anderen Seite gelebt. Das ist dann so lustig, wenn so diese, wenn du jetzt so deinen Lebenslauf erzählst und das so, ach so, war das damals auf der anderen Seite, ja. So, also weil normalerweise kenne ich nur so Geschichten von Leuten, die halt älter oder jünger sind. Deswegen ist es schon ganz witzig, diese zeitlich exakt passende Geschichte dazu.
Ja.
Sag mal, kann es sein, dass dann eine wichtige Station in deinem weiteren Lebensweg dann Eschborn war?
Das klingt so furchtbar, wie das
so sagt. Da komme ich her. Also das
Eschborn hat ja auch den schönen Spitznamen Eschboring, neben vielen anderen schönen Spitznamen. Ja, es war's.
Ja.
Genau.
Also das ist eine Chiffre, glaube ich, im politischen Berlin weiß dann, glaube ich, jeder, dass es um die heute Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit geht. Mhm. Ne? Und früher hieß die, glaube ich, nicht
TZ. Man hat einfach in der Namensumbenennung, das musste ja zusammengelegt werden, Fusion, das Teil der Auflagen internationaler deutscher Entwicklungszusammenarbeit war, diese Vorfeldlandschaft, wie man es nennt, zu konsolidieren. Und dann hat man aus der GTZ einfach das T den Strich wegradiert und die IZ gemacht.
Ich muss mich mal fragen, ich verstehe gerade überhaupt nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr das so mal kurz erklären?
Ja, natürlich.
Also ich habe Politikwissenschaften hier an der FU in Berlin studiert.
Ah, okay.
Und danach ging es halt so ein bisschen ans Karrierefinden. Und ich wusste damals, ich das schon was Internationales machen wollte und so eine ungefähre Richtung, aber dann nicht genau, wie der nächste Stopp aussehen würde. Und habe eine Dozentin von mir damals ein bisschen Berufsberatung gefragt, mit was mache ich denn jetzt, wo gehe ich denn jetzt hin? Und sie hatte mir damals empfohlen, die GTZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, das ist eine Organisation, die macht praktisch alle Programme der technischen Entwicklungszusammenarbeit im Auftrag der Bundesregierung, hat ihren Hauptsitz in Eschborn mit vielen tausenden Mitarbeitern und international eben Stationen auf der ganzen Welt. Und also ja, in Eschborn sitzen allein über 1000 Menschen, mittlerweile sogar bestimmt fast knapp 2000 und so, und auf der Welt verteilt irgendwie 15.000 Menschen, also eine wirklich große Organisation, die eben eine Art Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, auch wenn es keine Behörde ist, sondern ein gemeinnütziges Unternehmen. Und da habe ich dann angefangen, nach der Uni zu arbeiten und durfte so eine Art Trainee-Programm machen, wo ich teilweise in Deutschland dann aus Eschborn eben gearbeitet habe, in Frankfurt gewohnt habe. Und da war eine meiner Hauptaufgaben damals, diesen Weltgipfel der Informationsgesellschaft 2005 in Tunis mit vorzubereiten, die deutsche Delegation dafür.
Wow.
Und ich greife mal schon so ein bisschen vor, ja. Aber ich kannte natürlich schon Menschen aus dem netzpolitischen Umfeld aus Deutschland auch vorher, weil ich mich auch schon immer für das Thema interessiert habe, auch schon seit dem Studium irgendwas in dem Bereich gemacht habe. Aber zum Beispiel war Teil der zivilgesellschaftlichen Delegation in Tunis 2005 Markus Beckedahl, den ich halt auch dadurch dann, also wir kannten uns auch schon richtig vorher, aber da kennengelernt habe. Ich habe meine erste soziale Interaktion mit netzpolitik.org war Bohlen gehen in Tunis im Rande dieses Weltgipfels. Und genau.
Jetzt haben wir schon den Titel für den Podcast, glaube ich, heute. Bohlen gehen in Tunis.
Mhm. Wow.
Es gibt sogar ein Foto davon, das wollte ich schon im Aufgang Max mal mitbringen. Genau.
Ah, okay. Und wie lange warst du dann bei der GTZ?
Über 5 Jahre insgesamt. Ich war auch nochmal auf den Philippinen eine Zeit lang und dann wieder in ersporen und dann auch noch ein Jahr im BMZ abgesandt und habe ich dann in Bonn gelebt und danach hat es mir dann immer gereicht und dann habe ich gesagt, gut, jetzt war schön alles, war super Erfahrung und Berufseinstieg, Lernkurve, eben toller Break, auch gerade dieses Trainee-Programm machen zu können und in Manila leben, so Asien wollte ich schon immer mal und super viel mitgenommen, aber ja, wusste, dass es jetzt auch Zeit, das zu beenden, weil ich A, nicht so eine Einbahnkarriere machen wollte in einer Organisation und einfach auch nochmal das echte Leben und Arbeiten kennenlernen wollte und weil ich einfach, wie gesagt, schon immer diesen thematischen Schwerpunkt hatte und damals wollte einfach, es wollte niemand mit mir über Open-Source-Technologien reden, es wollte überhaupt nie jemand über Mobile Communications und wie das die EZ verändern kann, also Entwicklungszeit verändern kann, ja, reden und ich bin einfach immer irgendwie an die Grenze gestoßen mit meinen Themen und dachte mir so, jetzt reicht's und bin dann nach Berlin und habe dann bei New Thinking bei Netzpolitik an die Tür geklopft und meinte, hier, wir kennen uns noch vom Bohren aus Tunis. Ich will zwar keinen Arbeitsplatz, aber eine E-Mail-Adresse und einen Schreibtisch, Coworking-Desk wäre schön. Wie wär's denn?
Ah, oh, cool. So kam das. Was für ein Jahr sprechen wir da?
2008. Anfang 2008 war das.
Kannst du kurz, ich glaube, es wissen nicht viele, den Zusammenhang zwischen Netzpolitik und New Thinking erklären, ja, und was New Thinking überhaupt ist?
New Thinking ist eine Firma hier in Berlin, die, würde ich sagen, einfach auch so ein Open-Source-Hub ist. Das heißt, es ist eine Firma, die richtet Veranstaltungen aus, die macht Technik, also IT-Lösungen, alles auf so Open-Source-Technologie oder Philosophie basierend. Mhm. Und gegründet haben damals halt New Thinking unter anderem Andreas Gebhardt und Markus Beckedahl, der eben dann auch Netzpolitik.org gegründet hat, was, also New Thinking kann man sagen, ist der Herausgeber von Netzpolitik.org, wo dieses Blog bis heute sozusagen eingebettet ist, Teil dieser Firma sitzt und Markus das betreibt und eben auch, wie gesagt, einer der Gesellschafter von New Thinking ist. Und New Thinking ist auch einer von den zwei, oder beziehungsweise Netzpolitiker, einer von den zwei Blogs, zusammen mit Spreeblick, die dann die Republika gegründet haben, 2007. Also ich kam ein Jahr später, 2008 dazu. Und so habe ich zumindest New Thinking immer mehr als auch Plattform und als Hub gesehen, die halt viele Aktivitäten auch gerade in Berlin und Deutschland in diesem Open Source Komplex vorangebracht hat, ob das jetzt über den Store war, den wir in der Tucholsky-Straße hatten oder die vielen Veranstaltungen, dieses Thema eben platziert hat oder eben über den Blog oder andere Medien. So.
Genau, ja, diesen Store kenne ich auch noch, der ist geschlossen mittlerweile. Ja. Ne? Genau, es gab in der Tucholsky-Straße gab es so einen Laden, in dem man sich, ich kenne das auch, ich war früher ja in der Open-Source-Community sehr, sehr aktiv, in der Ubuntu-Community, wo man halt sagen konnte, ich möchte gerne mich mit Leuten dort treffen und dann wurde das zur Verfügung gestellt und es gab auch ein richtiges Geschäft, wo man vielleicht so ein paar Merchandise-Sachen kaufen konnte oder
irgendwie. Ja,
so,
ne? Und auch Beratung zu Open-Source-Produkten, genau. Und ja, ja,
das war schön, war ein guter Ort irgendwie, ja, war auch schön zentral so.
Ja. Ich glaube, es hat so dem Zeitgeist damals entsprochen, dass man da noch dachte, so ein physischer Anlaufpunkt, ja, für was sehr nicht-haptisches, irgendwie, ja, Open-Source, ja, ist wichtig, um den Gedanken erstmal zu transportieren.
Und ich glaube, so Computerläden, ja, oder so ein Gravis für Apple-Nutzer gab es schon und da ist man hingegangen, hat seine Kabel und was auch immer und natürlich auch die Software bekommen. Dass man das alles runterlädt, das hatte sich dann noch nicht ganz so flächendeckend durchgesetzt und deswegen war das zu der Zeit irgendwie, ich glaube 2002, 2003 haben die angefangen, die beiden. Ich habe das so beobachtet, weil unglaublich, ich glaube 2003 gab es eine Kooperation von New Thinking mit der Wizards of Oz Nummer 2 und ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich so Markus und Andreas über meine Vereinstätigkeit bei der Seabase so mitbekommen, weil die wollten so eine begleitende Opening Party in der Seabase machen zu dieser Konferenz und in dem Zusammenhang haben die dann erzählt, ja, und wir machen jetzt auch hier so ein Open Source Store auf und das klang zu der Zeit irgendwie ganz gut und interessant, ob man quasi so die Idee, so eine Art, ja, Ladenkette, die quasi dann bundesweit und sonst wohin als New Thinking Stores irgendwie hätte expandieren können und dann ist es aber halt, wie gesagt, in eine andere Richtung gegangen und dann haben die es irgendwann mal geschlossen nach ein paar Jahren und ich weiß es noch, für die Seabase war das eine großer Vorteil, weil sie seitdem diese ganzen, wie du es gesagt hast, diese Ubuntu-Nutzer-Meetings, die sind jetzt zum großen Teil alle in die Seabase gegangen und bringen der Seabase-Struktur einfach ganz viel Leben.
Ja, das war also das Interessante ist, ich habe damals größere Veranstaltungen in diesem Bereich gemacht, größer heißt jetzt so 150, 200 Leute, was jetzt auch gar nicht in den New Thinking Store gepasst hätte. Ich hatte aber immer wieder zu kämpfen mit mit Problemen, dass Leute halt nicht in die Seabase wollten, weil die halt einfach gesagt haben, das ist mir zu ranzig, da gehe ich nicht hin. So. Und da war der New Thinking Store die willkommene Abwechslung, weil du musstest, wenn du im New Thinking Store eine Veranstaltung gemacht hast, musstest du nicht erklären. Also du musstest nicht erstmal rumführen und vielleicht noch so ein bisschen Vermittlungsarbeit leisten. Ne?
Und ich glaube, da der andere wesentliche Unterschied war, es war wirklich eine gläserne Ladenfront in der Tucholsky-Straße, wo du halt reingucken konntest. Ne? Ja. Und das ist ja auch eines der tollen Sachen an der Seabase, dass es diesen unglaublichen Überraschungseffekt hat, wenn man erstmal reinkommt und dieses Raumschiff halt entdeckt. Aber eben für ein anderes Zielpublikum, was da noch vielleicht ganz andere Berührungsängste hat, eben genau mit diesen Gedanken, hey, come in and find out, ne? Komm doch mal rein, schau es dir an.
Ja, das ist, also ich fand den Einwand auch berechtigt, weil wenn du mit so freier Software dich wirklich an ein breites Publikum wenden willst, ist es nicht unbedingt das Schlauste an einem, also ich mag die Seabase ja vor allem optisch, aber ist es nicht das Schlauste, eine Doppelveranstaltung zu machen, nämlich eine freie Softwareveranstaltung plus eine Einführung in die optisch auf die Spitze getriebene Nerdkultur. Ne? Ja. So, das ist halt plötzlich eine Aussage, das dort zu machen. Und weiß ich nicht, meine Großmutter hätte sich da jetzt nicht wohlgefühlt.
Ja, ich kenne das selber ganz oft von mir. Also zum Beispiel versuche ich auch viel so Übersetzungsarbeiten zu machen oder meine ganzen so Lobbybestrebungen, auch gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, erhöhtes netzpolitisches Bewusstsein zu entwickeln, weil in vielen, ne, also einfach kurzes Beispiel, ne, gerade in der Zeit des arabischen Frühlings, dann tanzen alle Deutschen, ich übertreibe jetzt maßlos natürlich, aber Menschen aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die irgendwie mit dem Thema Governance oder IT zu tun haben, rum und sagen, yay, Facebook und ganz toll für Dissidenten und postet alles und hat überhaupt gar kein Bewusstsein für Themen wie Exportkontrolle für Dual-Use-Software oder überhaupt Datenschutz und also über den ganzen eben politischen Komplex und Themen, der damit zusammenhängt. Und ich meine, ganz viel von meiner Arbeit sehe ich als eben zu übersetzen zwischen den Communities, in denen ich arbeite und zu versuchen, da eben ein erhöhtes Bewusstsein für zu schaffen. Und ich habe das nämlich auch ganz oft, ne? Manchmal ist genau dieser Kulturschock gut, dass man eben Menschen aus dem Ministerium in die Seabase einlegt und manchmal ist es aber nicht zielführend. Gut war ja zum Beispiel letztes Jahr, als wir diesen Community Wireless Netzwerk-Summit hatten, der auch in der Seabase stattgefunden hat.
Ja, das ist immer an mir vorbeigegangen.
Sehr international, tolle Leute. Da war dann auch jemand von der GIZ, wo ich erst dachte, um Gottes Willen.
GIZ, ja? Was soll der hast jetzt? Du GIZ gesagt?
GIZ, so, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. GIZ, ja. Genau, okay. Das passiert mal ganz oft. Aber wo ich auch dachte, so, aber der fand es dann toll. Ne? Ja. Für ihn war es auch mal toll, dann eben, oh, heute komme ich aber dann in ein Sweatshirt und gehe anders auf die Leute zu. Aber es funktioniert eben nicht in jedem Kontext. Ja.
Ja. Bist ja auch bei der digitalen Gesellschaft dabei. Ja. Das ist quasi auch so ein Spross aus diesem New Thinking Hub, ne? Oder Universum.
Was ist denn das? Die zerknitterte Visitenkarte gerade vor mir. Ich dachte, die lege ich mir an.
Sehe ich zum ersten Mal. Das ist eine komplett interessante neue Umsetzung des Logos. Wow. Okay, ich hab mich aus anderen Gründen sehr stark mit dem Logo der digitalen Gesellschaft beschäftigt und sehe das jetzt zum ersten Mal und bin ganz fasziniert. Entschuldigung. Und da gibt es halt diesen monatlichen Jurfix, ich glaube, erster Dienstag im Monat. Und ich genieße das sehr, weil das so eine gute Mischung ist, wo so Leute mal so in die Seabase reinkommen und das so irgendwie ein bisschen aufmischen. Und scheint ja auch für die digitale Gesellschaft zu funktionieren, weil das läuft ja jetzt schon seit 2,5 oder 3 Jahren, ne?
Ja, super. Ich freue mich jedes Mal, jeden ersten Dienstag im Monat freue ich mich zu sehen, dass da Full House ist.
Ja.
Und wir mittlerweile wirklich auf der einen Seite so eine feste Community an Leuten haben, die regelmäßig kommen, für die anscheinend immer wieder was Neues und Spannendes dabei ist oder auch dieser Meet and Greet, den wir im Anschluss haben, wichtig ist, aber auch immer wieder neue Leute dabei sind und ganz oft auch wirklich spannende Gespräche entstehen mit, gerade wenn man zum Beispiel so ein Sozial, da stellt jemand eine Frage, man denkt sich, das ist jetzt ein bisschen komisch, hat der das jetzt so angeeckt gemeint oder wie war das jetzt gedacht und dann geht man nochmal hin und sucht danach das Gespräch und stellt fest, nee, das ist wirklich jemand, der ist zum ersten Mal dabei, der wusste es vielleicht nicht besser, der hat wirklich ganz naiv nachgefragt und für den ist es dann oder für den wirklich ein Eingangstor zu der Community und zu bestimmten Themen. Fantastisch, dass wir irgendwie das so in Kooperation mit der Seabase machen können.
Ja. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man über die Wochen, über die Blogs, die Zeitschriften und so, jetzt gerade mit den ganzen Snowden-Enthüllungen so traktiert worden ist, und dann hat man auf einmal diese DigiGuess-Abend und dann sind halt auch echt Leute dort, die zu dem Thema ziemlich erste Hand-Informationen liefern können. Teilweise präsentieren die oder teilweise stehen die nur hinten an der Bar und nicken wissend oder stellen auch manchmal kritische Fragen an die Leute, die da vortragen. Auf jeden Fall habe ich dann immer das Gefühl, ja, das ist genau dieses Forum abseits dieser großen Konferenzveranstaltungen wie den CCC-Kongress oder der Republika, wo dieser blödes Wort, dieser Diskurs da stattfindet, absolut. Ja, aber und zwar und aber auch nicht dieses private Gespräch, das es ja auch gibt, ne, wo man sich dann so trifft und dann mal so Tacheles redet und auch sehr viel ausgetauscht wird und diese Mittelgewichtsveranstaltung.
Ganz genau. Großartig. Und wie ich eben schon meinte, da sitzen, also wie du auch gerade gesagt hast, da sitzen Leute, die gehören zu den absoluten Top-Experten in Deutschland, auch international in der netzpolitischen Szene. Da kommen Kolleginnen und Kollegen von mir eben auch aus der Entwicklungszusammenarbeit mal hin, weil sie sich interessieren für das Thema aus dem parteipolitischen Umfeld, eben Leute, die mal reinschnuppern wollen und dann eben auch Leute, die irgendwo zwischen unseren Communities vielleicht hängen. Ne? Ja. Gibt's ja auch viele Leute, die eher politisch unterwegs sind oder noch eher im Tech-Bereich unterwegs sind und was sich halt so dazwischen trifft. Und ich finde es gerade in seiner Regelmäßigkeit absolut wichtig und glaube auch, dass es sich hoffentlich noch viele weitere Jahre jetzt so weiterführen lässt.
Wenn du die Republika, bist du da jetzt eigentlich nach wie vor richtig drin oder bist du da so, bist jetzt das Moderatoren, wirst du da so eingecastet, du bist in den Themen drin und dann auf die Bühne gestellt und dann spulst du das runter oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin ja seit 2012 selbstständig und jetzt nicht mehr angestellt, aber als feste Freie würde ich sagen im Team dabei und gefühlt ist es auf jeden Fall vor die Homebase für mich, die Republika und das Büro. Ich arbeite schon seit Jahren unheimlich gerne mit dem Team zusammen und ich habe auch schon ganz oft gesagt, dass wenn nicht so viel Herzblut irgendwie in dieser Veranstaltung hängen würde, würde ich niemals so viel von meiner Lebenszeit damit verbringen. Und das ist es mir aber auf jedes Jahr aufs Neue wert. Also ich bin, wie gesagt, freiberuflich da tätig und das Moderieren ist dann wirklich nur der letzte Output sozusagen. Das ist der einzige Weg, wie ich auch ein bisschen was von den Talks mitbekomme.
Wow,
und
das heißt, das
macht mir
so
auch Spaß. Das heißt, das ist die Kirsche, die ich mir am Ende nochmal nehme, wo ich sage, ich möchte gerne, weil es mir halt unheimlich Spaß macht, das dann noch on top mitnehmen. Aber die eigentliche Arbeit besteht für mich darin, eben Teile des Programms mit zu kuratieren. Also Sandra bei bestimmten Themen einfach, die mir naheliegen, zu unterstützen, auch den Call for Papers und alles mit auszuwerten, aber eben bestimmte Themen einfach mit zu besetzen und auszugestalten und dann auch bestimmte Partner mit zu betreuen.
Ja. Übrigens, Sandra ist Sandra Mamitsch auf Twitter @Aprika.
Genau, Aprika.
Und glaube ich, in der Podcaster-Szene und überhaupt in der Netzszene, also eigentlich ein bekannter Name, aber ich wollte es jetzt nochmal in der Ausführlichkeit machen. Und das ist dann ja eigentlich auch toll, weil es geht ja, ist ja auch mal so die Frage hier so gendermäßig. Ich habe das Gefühl, du und Aprika, ihr seid dann so mit die Kernpersonen, die das so zusammenstellen oder wie
im Programmteam. Also es gibt natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den Gründern, vor allem auch mit Markus, der ja ganz lange eben die ganze Kuration des Programms gemacht hat. Aber außer Markus würde ich sagen, so im Kernprogrammteam sind wir alles Damen und wie gesagt, super Team. Macht unheimlich Spaß und deswegen natürlich auch eine unserer Bestrebungen, so dieses ganze ähnliche, wo sind die Frauen auf der Bühne, Thema so zu bewältigen, dass wir einfach ganz viele ganz tolle Frauen auf der Bühne haben und denen auch den Raum geben. Ja.
Ich hatte doch letztens auch bei mir im Podcast im Leitmotiv die Charlotte.
Ja.
Also Miss Charles, die ja auch mit bei der letzten Republika auf jeden Fall mitgewirkt hat.
Charlotte
ne?
hat eine ganz fantastische Unterstützung in der letzten Republika geliefert und hat Programmpraktikantin sozusagen, aber hat weit über das hinaus geleistet, was man so als Praktikantin an Skillset mitbringt, weil sie sich ja, ich meine, sie ist ja auch Expertin in den ganzen Themenbereichen, bewegt sich da, kennt sich da aus. Es war super, sie dabei zu haben.
Ich suche gerade nach dem Nachnamen, ich glaube Obermeier war das, ne?
Genau, Charlotte
Obermeier. Ja.
Ja. Genau, also eine von meinen Hauptsachen, die ich auf der Republika jetzt die letzten 2 Jahre mache, ist halt dieses Global Innovation Get-Together. Ne? Ich meine, halt irgendwie eine lange Genese meiner internationalen und vor allem Afrika-bezogenen Themen auf der Republika. Ich weiß, als ich 2008 dazugekommen bin, ich fand es alles super spannend, schon gleich gewusst, so coole Sache, will ich länger mitmachen. Aber ich habe das schon damals so miterlebt, dass wir halt viele der Diskussionen, das war noch genau mitten in dieser Hochpunktzeit Blogger versus Qualitätsjournalisten, ne? Und diese ganzen Endlos-Debatten, die wir geführt haben, die aber alle aus der rein deutschen Luxus-Perspektive, dass, ja, wir haben ja auch noch Qualitätsjournalismus gekommen sind und internationale Vergleiche irgendwie total außen vor geblieben sind. Mhm. Und natürlich gab es damals...
Ja international? Also ich bin jetzt ja so ein bisschen Berlin-zentrierter Provinzler. Ich kenne mich da wirklich nicht so aus. Ich meine, ich kenne doch Zeitschriften. Also es gibt doch New York Times und Le Monde und gut, jetzt mehr fällt mir auch nicht mehr ein, aber was ist denn... Gut, du wirst jetzt sagen, in Jakarta oder wie ist es denn
ja, aus deiner Sicht? Ja, also in vielen Kontexten, in denen ich arbeite, gibt es diese Konkurrenz zwischen Digitaljournalisten, sag ich mal, und offline. Das gibt es ja heute so egal, ich meine, jede Trennung, die man sucht, ist eigentlich Quatsch, ne? Zwischen Menschen, die sich eher aus dem traditionellen Medienbereich kommen sehen und die sich erst im neuen digitalen Medienbereich kommen sehen, gibt es so einfach nicht. Im Gegenteil, in vielen Kontexten ist es so, dass dann eher der Zusammenschluss gesucht wird, weil man eine gemeinsame Sache macht und zwar vielleicht gegen das erdrückend langweilige und zensierende Staatsmedium zum Beispiel vorgehen. Und das auch eine ganz andere Natürlichkeit des Miteinanders. Also wie können sich solche neuen Formen der Meinungsäußerung und Verbreitung des Journalismus eben ergänzen mit herkömmlichen. Und wenn ich sehe gerade, was da für so Cross-Media-Sachen irgendwie in Kenia, also nur als ein Beispiel, ja, ne, wie der Twitter-Stream unkommentiert im Frühstücksfernsehen durchläuft, statt der eine Tweet, den man sich kuratiert aus welchen raussucht und dann noch so fremdschämmäßig vorliest im Fernsehen, ja, was da von einer anderen Natürlichkeit im Umgang irgendwie ist. Oder eben Diskussionen zwischen, anderes Beispiel, irgendwie Äthiopien, Printjournalisten in Äthiopien, die das genauso schwer haben wie der kritische Blogger und da eben genau geguckt wird, wie kann man sich unterstützen, ganz andere Perspektiven eben auf das Thema mit sich bringen, als das, was wir hier in Deutschland Debatte haben. Ja. Und ich sage gar nicht, dass die Debatte hier nicht berechtigt ist oder falsch ist, aber ich finde, es lohnt sich halt einfach immer über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und ich hatte schon seit 2008 eben so ein bisschen zu meinem, so okay, wenn ich irgendwas hier beitragen kann, dann ist es vielleicht eben diese anderen Perspektiven reinholen und ja, und eben auch außerhalb angelsächsischer Kontext oder so einfach mal andere Speaker, andere Themen. Und ja, und das ist auch voll schön, dass es jetzt über die Jahre so geklappt hat. Ich weiß, ich glaube 2009 habe ich meinen ersten Talk in so einem 50-Leute-Workshop-Raum auf der Republika zum Thema Afrika gegeben. Und letztes Jahr haben wir ja die Eröffnungs-Keynote von Eric Hirschman auf der großen Bühne gehabt. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, geil. Also das ist jetzt in den letzten 5 Jahren einfach wirklich ganz anders angekommen bei uns. Und ich organisiere halt, wie gesagt, die letzten 2 Jahre diese Zusammenkunft von Menschen aus aller Welt, die halt ja über ihre Tech-Szenen sprechen kann, die halt alle verschiedene Orte managen, Makerspaces, Hackspaces, Coworking-Spaces, Startup-Inkubatoren, wo eben so ein bisschen so Ballungspunkte von eben Tech-Szenen oder ja, Innovationspunkten sind. Und das dann mit uns auf der Republika teilen, um einfach zu zeigen, was alles so Spannendes auf der Welt außerhalb des Radars, den wir sonst vielleicht so haben, passiert und sich natürlich auch mit allen coolen Leuten hier in Berlin vernetzen zu können.
Und gibt es jetzt schon mal aus deiner Kenntnis irgendwas, wo du sagst, das ist so sensationell und das muss man mal gesehen haben und da sollte man sich auch was von abschneiden? Also jetzt gerade hier unsere so im eigenen Saft der Selbstgewissheit so vor sich hin köchelnden Szene, die ja also vor allen Dingen jetzt nicht durch mangelndes Selbstbewusstsein auffällt.
Ja, also ich glaube, es gibt halt, also ich finde, es gibt super viele wahnsinnig spannende Entwicklungen, von denen ich immer gerne erzähle, wo ich ganz oft so dieses, also dass es wirklich vorbei ist, wieder aus der Entwicklungszusammenarbeit kommen, so dieses klassische Technical Assistance, wir haben hier mal was entwickelt, das könntet ihr vielleicht gebrauchen da unten, ne? So die Zeiten sind einfach over, ja, und da werden so viele spannende Software-, Hardware-Geschichten entwickelt, wo die es hier einfach auch einen Markt gibt und einen Bedarf gibt, wo wirklich dieses Voneinanderlernen jetzt auf einer ganz anderen Qualitätsebene stattfinden kann, ob das irgendwie, also so, ich flash mal so 3 Lieblingsbeispiele gerade durch. Irgendwie dieser Router ist, den sie gerade in einem Hub in Kenia entwickelt haben, der halt speziell dafür gebaut ist, auch in so urbanen, aber auch in ländlichen Kontexten zu funktionieren, wenn mal vielleicht der Strom nicht beständig ist oder du eine Signalverstärkung brauchst und da eben jetzt auch Hardware-Entwicklungen wirklich stattfinden, die spannend sind. Anderes Beispiel ist Freunde von mir aus Uganda, Und wir haben Studenten auch wieder in so einem anderen Tech-Hub einen Handschuh entwickelt, der mit Ultraschall funktioniert, ins Handy eingestöpselt werden kann. Damit kannst du deine eigene Brustkrebsvorsorge machen, also Mammografie machen. Das ist halt alles noch so Prototypenstatus, aber ja. Wow. Ja, oder irgendwelche Kids in Ruanda, die so auf einer Arduino-Platte so einen Bodendetektor gebaut haben, womit Pharma eben testen können, wie die Werte ihres Bodens sind und ob sie mehr düngen müssen oder nicht, auch alles ohne lesen und schreiben zu können. Gerade im Agrarbereich, ne, viele spannende Sachen, wo hier gar nicht so groß für entwickelt wird, weil dieser Markt vielleicht nicht so gesehen wird, aber auf jeden Fall auch existent ist. Und da sind einfach viele Sachen, wo man so den Anwendungscase, die Wirkung halt einfach wirklich sieht und sich denkt, okay, geil, ist jetzt nicht die 50. Dating-App irgendwie, sondern was, wo man wirklich halt Mehrwert hat, der auch über den Mehrwert für diese elitäre Overuse-Tech-Bubble irgendwie hinausgeht. Mhm. Und ich finde, dass vieles, es gab letztens jetzt wieder einen spannenden Artikel zu dieser ganzen Maker-Kultur und alles, was darum entsteht. Ne? Und ich finde, dieses ganze Grund, die ganze Grundidee dieses Bastelns und auch doch nochmal was zusammenlöten, ist total wichtig, weil wir mittlerweile in so einer Konsumergesellschaft wohnen, wo wir so eine ganz entfremdete Beziehung zu unseren Devices haben. Auf der einen Seite sind die ganze Zeit mit uns und wir können nicht ohne sie, aber sie sind halt so ein totales Login-System, wo ich als Konsument eigentlich wirklich nichts anderes mehr mitmachen kann als konsumieren. Ja, also ein Tablet lehnt nicht zum Codenlernen ein und niemand hat sich sein Telefon zusammengesteckt, so wie ich mir meinen ersten Rechner irgendwie aus Einzelteilen zusammengebaut habe. Ne? Ja. Und deswegen ist so dieses Basteln, auch wenn es erstmal nur Basteln ist, total sinnvoll. Aber der Artikel hat sehr schön dieses ganze Thema behandelt. Should we make everything just because we can? Müssen wir dann alles machen, nur weil wir es können? Und hatte so ein schönes Beispiel von Ramenschüsseln, die dann als iPhone-Halter dienen, weil du ja einsam seine Suppe trinkst und dabei auch noch Twitter lesen können willst. Ne? Mhm. Und wenn man das dann mit dem gegenüberstellt, was einfach auch an vielen anderen Orten, wo ja vielleicht ein ganz anderer gesellschaftlicher Druck gegeben ist, ganz anderer Bedarf gegeben ist, dann finde ich, lohnt es sich schon eben einfach ja zu gucken, was entwickeln wir hier eigentlich? Ja. Was sind die Innovationen, nach denen wir streben? Bestimmt nicht die, die einfach noch mehr Plastikprodukte in der Welt vertreiben, sondern die, die auch tatsächlich einfach eine Wirkung in unseren gesellschaftlichen Kontexten haben.
Also ich bin auch ganz, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Thema angeht. Inwiefern sollten wir alle Maker sein und was machen. Ich kriege das jetzt mit, weil ich habe ja zwei Kinder, mein Sohn ist ein Jahr, meine Tochter ist 5 Jahre und es gab so den ersten krassen Moment, als die, da war die vielleicht 3, da nahm die Digitalkamera von meiner Frau in die Hand, so eine Canon und wischte hinten mit dem Finger über den Bildschirm und sagte kaputt, ja, weil das Bild sich halt nicht bewegte. So. Ja. Und ich dachte so, wow, das ist jetzt eine Generation, die damit aufwächst. Und auch mein Sohn geht halt gerne an irgendwelche Fernsehgeräte und versucht da halt das Bild irgendwie zu beeinflussen. Ich versuche, also ich habe mit meiner Frau natürlich gesprochen, was machen wir eigentlich so mit Medien und den Kindern und so. Und was wir so ein bisschen versuchen, ist ein bisschen Medien- und Technikgeschichte mit den Kindern nachzuerleben. Also ihnen nicht gleich das hochkomplexeste Gerät zu geben, sondern gestern zum Beispiel hat meine Tochter das erste Mal Kassette gehört und war schwer irritiert, als sie sie umdrehen musste. Das war für sie wirklich so ein Was? Ja, so. Und weil ich der Meinung bin, also es gibt ja oft, also auch im, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber auch während der Schwangerschaft entwickelt sich ja der Embryo auch von, entwickelt der so bestimmte Evolutionstypen durch, ne? So, also so vom Aussehen auch des Embryos her. Und ich halte das für nicht ganz verkehrt, sozusagen so ein bisschen diese Technikgeschichte immer wieder zu durchleben. Andererseits neigt man aber, glaube ich, auch immer schnell dazu, aus dieser Macherposition, nämlich ich kann einen Lötkolben zu bedienen, auf Leute zu zeigen, die das nicht können und Technik einfach als völlig selbstverständlich wahrnehmen. Weil Kinder, die heute eben aufwachsen und die jetzt nicht gerade Eltern haben, die aus, ich sag mal, aus diesem erweiterten Maker- und Nerd-Umfeld kommen, die interagieren halt einfach mit Technik und tun das aber auf einer Könnensebene, die einen auch dann wieder überrascht. Und ich bin mir dann immer unsicher, inwiefern wir da inwiefern das wirklich relevant ist, dass Kinder wissen, dass ein Prozessor in einem iPad ist oder dass es wichtig ist, dass sie einfach damit umgehen können.
Ich frage mich das auch, aber gerade immer, wir machen ja gerne auch Analogien zu anderen Bereichen. Ne? Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann muss ich zwar vielleicht nicht Mechaniker sein, aber ein Grundverständnis dafür zu haben, wie diese Maschine funktioniert, von der so viel von meinem Leben dann auch abhängig ist.
Findest du es wichtig?
Ist schon nicht verkehrt.
Ja.
Und ich glaube schon, dass genau, also ich finde auch der Musikvergleich ist ganz interessant, ne? Eben auch ein Verständnis dafür zu haben, was eine Bandmaschine ist oder wie ein Schallplattenspieler funktioniert oder dass Menschen früher Grammophon gehört haben, zumindest um das Wissen darum, dass es so war und die Genese dieser Industrie zu verstehen, ist doch für jeden, der sich eigentlich auch für Musik hören interessiert, jetzt nicht im Expertenstand, aber so Basis interessant, wie entsteht so ein Klang. Das ist ja auch Teil des Verstehenlernens einfach von, ja, auch gerade für Kinder eigentlich total spannend. Und ich glaube, das gehört generell zum Leben, zum Dinge hinterfragen und komplexe Systeme verstehen und nicht einfach nur die Dinge annehmen als gegeben, wie sie sind. Und zumindest zu dem Punkt, so als kritisch hinterfragender Mensch durchs Leben gehen, bis zu dem Punkt sollte jeder dafür auch ein Verständnis haben. Und natürlich kannst du, genauso wie du heute halt kein Auto mehr mit einer Strumpfhose reparieren kannst, wenn der Keilriemen kaputt geht, weil die Technik zu komplex ist.
Bei mir
auch
schon.
Aber im seltensten Fall halt auch dein Tablet reparieren, wenn irgendwas, ne, weil die Technik halt zu komplex ist. Aber zumindest zu verstehen, wie es grundlegend funktioniert, ist schon Teil des Lebensverstehens einfach.
Also ich habe auch, das passt jetzt sehr gut zum Thema, ich habe vor 7 Jahren oder so das Projekt One Laptop per Child mit unterstützt, zu dem mich deine Meinung auch interessieren würde, weil du hast gerade gesagt, jetzt ist so ein bisschen der Punkt, oder ich muss kurz das Projekt erklären. Man muss mittlerweile, glaube ich, sagen, es gab das Projekt One Laptop per Child.
Gibt es in anderen Formen? Kann ich
okay, genau, das kannst du. Also ich sage sozusagen, was damals auf mich eingewirkt ist. Es gab die Idee von Nicolas Negroponte, ein 100-Dollar-Laptop zu bauen für Kinder, also der 100 Dollar in der Produktion sozusagen kostet, der geeignet ist, von Kindern bedient zu werden und Extrembedingungen ausgesetzt zu werden und den man im großen Stil in der dritten Welt verteilt, um dort Bildung zu fördern, weil die Idee war zu sagen, es sind nicht nur Brunnen notwendig und Lebensmittel und Arzneimittel, sondern wenn man dort langfristig etwas verändern will, muss man dafür sorgen, dass sie schnell diese digitale Hürde nehmen. So. Das Projekt war dann irgendwann an dem Punkt, dass man das finanziell unterstützen konnte, indem man, ich sag mal so, als Amerikaner, Mitteleuropäer gesagt hat, ich kaufe 2 davon und 1 davon bekomme ich. So, das war damals so ein bisschen der heiße Scheiß im Internet, sich dieses Ding zu bestellen. Das war halt alles sehr abenteuerlich. Das Gerät habe ich auch zu Hause. Es ist irgendwie ein beeindruckendes Stück Technik. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das Projekt nie ganz zu dem geworden, was es mal sein wollte. Und jetzt kannst du das wahrscheinlich besser erklären als ich. Jetzt übernimm mal.
Oh, da könnten wir wahrscheinlich den restlichen Podcast mit
das wollen
erklären,
wir nicht.
Warum oder warum nicht. Du hast du alles schon total richtig erklärt. Mich würde total interessieren, ob du es mal benutzt hast für irgendwas.
Nee, aber meine Tochter, also das ist interessant, wir haben zu Hause iPads und meine Tochter darf einmal in der Woche, im Moment, sie ist halt 5, darf sie am Samstag immer was am Computer irgendwie machen. Sie darf sich das Gerät aussuchen. Zur Auswahl stehen ein iPad, ein Microsoft-Tablet, der One Laptop per Child und auch auf dem iPhone können sie was machen und noch irgendwas. Öfters als man denkt, wählt sie dieses Gerät aus, was das technisch reduzierteste Gerät von allen ist und liebt da drauf. Zum Beispiel, da gibt es so ein Programm drauf, das hat eine Sprachausgabe. Dann kann sie Buchstaben tippen und dann kommt so, dann wird das so synthetisiert. Und da sie natürlich ein paar Buchstaben kennt, tippt sie dann da sowas wie Mama oder Papa ein und dann kommt das so Mama, Papa, so oder irgendwelchen Buchstabensalat. Ich merke aber, dass durch dieses stark reduzierte das Verstehen sehr hoch ist von der Maschine. Und dann nehmen wir auch mal den Akku raus, was beim iPad nicht geht. Ich sage, das ist die Stromversorgung. Guck mal, jetzt kann ich es nicht mehr einschalten. Das sind die Antennen. Das heißt, das soll ja eigentlich auch zum Programmieren anregen. Das ist noch ein bisschen früh. Aber wir beschäftigen uns mit dem Gerät schon sehr mit Technik. Und das war Gott sei Dank auch mal kaputt zwischendurch. Das war ganz toll. Da war sozusagen der Speicherchip kaputt. Und das war halt über mehrere Wochen war das ein Thema. Da ist ein Gerät kaputt und das muss repariert werden. Und mir tat das eigentlich gut. Ich fand das schön, dass meine Tochter das verstanden hat, so, weil sie das plötzlich auch auf andere Geräte überträgt.
Ja, womit wir auch wieder beim grundlegenden Verständnis der Geräte sind. Ja, also da scheiden sich die Geister. Nur man kann sehr viel zur über dieses Projekt von der Grundphilosophie, ob wirklich jedes Kind ein Gerät, also wie viele Devices braucht ein Mensch, bis hin eben zu der Frage, welche Rolle spielen Lehrer in Bildungskontexten, bis hin zu der Rolle Selbstlernenergie von Kindern. Und da ist sicherlich viel Tolles auch mit dem Projekt gezeigt worden, bis darüber, wie das ausgeteilt wurde. Also Nico Ponte hat jetzt in Uruguay Hubschrauberladungen von PCs abgeworfen auf irgendwelchen ländlichen Gebieten. Aber eben auch in anderen Ländern, wo dann Kooperationen mit der Regierung bestehen, wie zum Beispiel jetzt auch aktiv noch mit Ruanda, wo diese OLPCs dann aber sehr wohl in Orten mit Bildungskontext, wie zum Beispiel in Büchereien oder in Schulen, landesweit eingesetzt werden. Mhm. Und da sind die auch zum Beispiel noch im Einsatz. Das heißt, es gibt durchaus viele Kontexte, wo das genutzt wird, wo es auch sicherlich seinen Effekt zeigt. Also ich war zum Beispiel in Ruanda in der nationalen Bücherei, da haben sie eben so einen OLPC-Raum, da können Kinder frei hinkommen in einer bestimmten Altersgruppe, also ich glaube zwischen 6 und 13 oder so.
Ja, das macht Sinn.
Und diese Geräte nutzen, das ist eine Bibliothekarin und macht so ein bisschen Betreuung, aber jetzt auch nicht wirklich anlernen und so freies Lernen mit dem Gerät praktisch. Und da hat man auch dann gesehen, Kids machen unterschiedliche Sachen, aber tauschen sich auch dazu aus. Also genauso wie es gedacht war, nur eben, dass es einen Raum dafür gegeben hat. Mhm. Ne? Ich habe auch noch ein anderes Projekt besucht, das haben wir beides im Rahmen von dem Film, den ich gedreht habe, letztes Jahr besucht. Und zwar gibt es ein Folgeprojekt von diesem OLPC-Vorhaben. Und das erzähle ich ganz kurz vielleicht mal und dann kann man sich ein bisschen inhaltlich drüber unterhalten, weil ich finde, daran merkt man schon sehr viel, was halt sowohl positiv als auch kritisch daran ist. Und zwar sind wir gefahren mit einem Freund von mir, der dieses Projekt mit betreut für MIT, in eins der abgelegensten Dörfer, die ich jemals war. Es ist ein Bergdorf auf 3400 Meter Höhe in Äthiopien. Wunderschön. Äthiopien ist ein wunderschönes Land. Aber so hoch, dass einem spinnig wird, wenn man aus dem Auto aufsteigt halt. Und das ist ein Dorf mit 50 Menschen, davon sind der Großteil Kinder, wurde ausgesucht wegen der Größe des Dorfs und der Abgelegenheit eben, weil da halt nichts ist. Das sind alles Kinder in diesem Dorf, die niemals eine Schule sehen werden. Von 50 Leuten, etwa 30 Kinder in der Altersgruppe zwischen 2 und 12 und die haben alle ein Tablet bekommen. Mhm. Und diese Tablets sind da einfach, also No-Name-Tablets, nicht OLPC irgendwie, sondern wirklich einfach nur ein Industrie-Tablet ohne Hersteller-Branding, sind da hingebracht worden. Die haben eine Hütte aufgebaut mit Solarpaneelen, wo die aufgeladen werden einmal am Tag und das war's. Es gibt keine Instruktionen, wie diese Tablets bedient werden, nichts, gar nichts. Und wir kamen dahin und mussten auch mit drei Ecken übersetzen, weil die sprechen nicht mal mehr amharisch in diesem Dorf und so. Und dann hat mir mein Bekannter von da eben erklärt, kam gleich aus, ein kleiner Junge, und meinte so, er hat 7 Minuten gebraucht, bis er zum ersten Mal den Anklopf von diesem Tablet gefunden hat. Und der kann mittlerweile lesen, schreiben, rechnen auf Deutsch, auf Deutsch, auf Englisch und auf amharisch. Ja. Und Wahnsinn, hat sich dann da hingesetzt und mir Sachen gezeigt. Und am coolsten war eigentlich, dass dann irgendwie kamen immer mehr Kids, haben alle ihre Tablets angeschaltet und so um uns rum und haben halt gecheckt, dass wir sie filmen für diesen Film, haben dann erstmal angefangen, uns zurückzufilmen. Und dadurch entstand halt auch so eine ganz spannende Kommunikation mit diesen Kindern, mit der wir gar keine verbale Kommunikation haben konnten. Wir filmen uns gegenseitig, zeigen uns unsere Filmbeiträge und kommunizieren halt darüber. Super spannend. Aus vielerlei Hinsicht. Und zwar, ja, diese Kinder haben jetzt einen anderen Bildungsstand, als sie ohne diese Tablets gehabt hätten. Ist unbestreitbar. Die würden sonst nicht lesen, schreiben, rechnen können. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein grandioses Experiment an Kindern. Also einmal am Tag werden diese Tablets, wenn die Stromladung erfolgt, eben ausgelesen. Alle User-Daten werden am MIT zurückgeschickt. Das heißt, die beste so Fokusgruppen-Usability-Study, die du dir eigentlich wünschen kannst, die da stattfindet. Diese Tablets haben auch noch andere Nebeneffekte, wie zum Beispiel gibt es ja keinen Strom sonst in diesem Dorf. Also sind die zum Beispiel nachts, also die können frei mitgenommen werden, die müssen nicht abgegeben werden, das ist das einzige Licht, was es gibt in den Hütten jetzt für die Familien. Und auch was, wo die ganze Familie mit interagiert und eben nicht nur die Kinder. Also sehr, sehr viel spannende Sachen, die da entstehen. Ich muss kurz sagen,
die haben dort Internet?
Nein.
Nein, okay.
Nein, aber es ist nur, es gibt eine große Antenne, es gibt Handyempfang. Und es ist eine Frage der Zeit, bis es da auch Netz gibt und das ausgeweitet wird. Im Moment gibt es das aber noch nicht. Das ist vielleicht zwei Jahre weit weg.
Kulturschock werden, ne?
Ich will da nochmal grundsätzlich zu deinen Erfahrungen mit Afrika einhaken, weil ich beobachte das so ein bisschen, weil ich habe dich auf Facebook und Twitter abonniert. Und was mir dann immer so erstaunlich klar wird, ist, dass du die ganze... Du hast nie so eine Entwicklungshilfe Brille oder Perspektive auf, sondern das ist vielleicht abenteuerlich, aber so wie du das geschildert hast, ist es jetzt so, wie vielleicht vor 100 Jahren jemand sagen würde, ja, da sind wir in Schweizer Gletschertal gegangen und haben den, was weiß ich, eine kleine Dampfmaschine mitgebracht oder sowas. Ne? Also gar nicht dieses, bei dir kommt da gar nicht mehr so ein Gefälle rüber, das nach wie vor sehr stark in dem Mediennarrativ schon drin ist und vor allen Dingen auch, glaube ich, in den Vorurteilen und Erwartungen. Also ich bin da überhaupt nicht von frei. Und deswegen finde ich es immer so befreiend, wenn ich da ein paar Nachrichten sehe, weil ich das Gefühl habe, es kann unter Umständen viel exotischer sein, an einem bestimmten Hotspot in Neukölln vielleicht Leuten irgendwie was im Internet beizubringen, als wie du zwischen Äthiopien, Ruanda und Kenia und Namibia vielleicht hin und her zu laufen. Und da wollte ich nochmal so deine Einschätzung so von diesen täglichen Erfahrungen mit Afrika als so das ganz andere, das ganz Fremde, das kommt bei dir nie rüber. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass du so, das Gefährliche von Kriminalität und sonst was, oder als einzelne weiße Frau in einer komplett schwarzen Umgebung, man hat immer das so eine ganz, so eine Normalität, die ich total faszinierend finde. Und da wollte ich einfach, dass du das nochmal vielleicht ein bisschen bestätigst oder sagst, das ist nur ein Spin.
Ich freue mich voll, dass es so rüberkommt, weil für mich ist es halt auch so, ne? Und also ich arbeite so gerne in diesen ganzen Kontexten und ich reise auch so gerne und weiß, dass ich auch immer sehr viel über mich und unsere Gesellschaft dabei lerne, in anderen Ländern zu sein. Aber finde es einfach auch wahnsinnig schön, in so vielen verschiedenen Ecken der Welt unterwegs zu sein und so tolle Menschen kennenzulernen, die so coole Sachen machen, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, dass man kann in so unterschiedlichen Ländern oder Kontexten, auch ob die jetzt religiös oder gesellschaftlich anderer Natur sind, groß geworden sein und trotzdem so viel miteinander gemeinsam haben. Und das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die mich halt auch so antreibt, ne? Und es stimmt, was du sagst, für mich zum Beispiel gerade in Nairobi irgendwie total zu Hause, wenn ich da bin. Es hat auch so ein bisschen so dieses so Berliner Schnauze-Ding, finde ich, dass Leute da halt auch so einfach so sehr outgoing und in your face sind. Und ich bin halt auch jemand, der sehr angstfrei in dem Sinne durchs Leben geht, weil ich auch gerne das Gute in den Menschen sehe und mich halt nicht gerne geißeln lasse von dem, was alles so Schreckliches, gibt so viel Schreckliches auf der Welt hier wie da passiert. Und klar gibt es Situationen, wo ich mir im Nachhinein auch manchmal denke, so, oh Gott, das kannst du jetzt nicht deiner Mama erzählen, das war mega leichtsinnig. So, solltest du vielleicht beim nächsten Mal aufpassen, bevor du nachts alleine in den Bus in Nairobi steigst und dir alle Leute schon vorher gesagt haben, dass es doch Nairobi heißt. Aber ich halt genauso wie ich möchte, dass Menschen sich herkommen und sich ganz normale Menschen fühlen, die irgendwie nicht beurteilt werden daran, woher sie kommen oder welche Hautfarbe sie haben, mich dann auch eben in anderen Ländern, wo ich bin, selber so bewege. Und vielleicht habe ich da auch manchmal so ein bisschen Blind Eye für. Also es stimmt auch, dass vielleicht manchmal dann so ein bisschen das andere Extrem ist. Ich habe ganz oft Kontexte, wo ich tatsächlich die einzige Weiße bin, aber ich merke das dann auch nicht groß, bis es vielleicht mir mal jemand sagt, so. Aber ich seh das nicht so.
Und du hast auch nicht so das Gefühl, dass irgendwann mal so eine Wand aufkommt, weil du halt diese Andersartigkeit, dass du dagegen läufst, dass du merkst, dass du bisher quasi immer in so einem Kokon behandelt worden bist und irgendwo gibt es mal einen Konflikt oder eine Situation, wo man dann einfach merkt, die beurteilen mich ja doch ganz anders.
Es gibt solche Situationen, ich will gar nicht sagen, dass es die nicht gibt, vor allem gibt es, kenne ich auch in Unterhaltung mit vielen Freunden von mir, die in Afrika wirklich leben, aber nicht gebürtig aus den Ländern sind, in denen sie leben, dass es solche Situationen durchaus geben kann oder auch dieses interkulturelle Missverständnis einfach geben kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass, also A, vielleicht bin ich da einfach noch an nicht so viele persönlich gestoßen, weil ich auch nicht lebe in den Ländern, sondern mich immer nur zeitweise aufhalte. Ja. Und eben die Freunde, mit denen ich habe, mit denen ich viel Zeit verbringe, sowas eher noch nicht vorgekommen ist, weil das halt, ja, da sind die Unterschiede nicht so groß. Da gibt es diese, zumindest so im im freundschaftlichen und professionellen Umgang, den ich habe, das, ja, da kamen wenig bis keine Situationen mal so auf. Und wenn, dann ist es halt auch wichtig, dass man Dinge offen adressiert. Ne? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch mit meinem Film total Gedanken gemacht, oder auch wenn ich, nicht mal nur mit dem Film, wenn ich auf Talks hier eingeladen werde, warum, wie kommt es eigentlich rüber, dass das weiße Mädchen aus Berlin die ganze Zeit über Afrika reden darf? Und warum lädst du dir nicht jemand aus Afrika ein? Oder warum ist es jetzt, dass ich diesen Film drehe und nicht Leute von vor Ort? Aber ich drehe halt diesen Film, weil ich auch Menschen hier in meinem Umfeld was kommunizieren möchte. Ja. Und weil ich hier damit ein Publikum auch erreichen will. Und wieder genauso diese Übersetzungsleistung, wie vorhin gesagt. Oder ich darf dann auf der Bühne reden und dann frage ich halt meine Kollegen und Freunde vor Ort, hey, was hättet ihr gerne, was ich repräsenten soll? Und wie findet ihr, sollte ich dieses Thema angehen? So, findet ihr das selber auch kritisch oder wie seht ihr das? Und dann spreche ich das lieber dreimal offen an, als das dann so zu ignorieren, was dann vielleicht an kritischen Punkten existieren könnte.
Ich glaube, es gibt dann so einen Fachbegriff für diese Art der Kritik, das heißt irgendwie White Savior oder so, ne? Ja?
Ja. Ne? I'm just laughing, because ich denke immer so, ob manche Leute so ein bisschen weißer, also ein bisschen befreiter sind von diesem White Guilt oder White Savior Komplex als andere.
Ja.
Das ist nicht genau. Ich wäre selber irgendwie eine Randgruppenfrau mit Migrationshintergrund.
Ja, stimmt.
So, stimmt. I don't have much White Guilt, to be honest. Aber ja.
Ja, das stimmt.
Da du jetzt das Filmprojekt schon erwähnt hast, und das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt jetzt deiner Arbeit momentan, erzähl doch mal ein bisschen. Seit wann gibt es das Projekt? Wo kommt das her und wo willst du damit hin?
Okay, ja, also das Projekt heißt Made in Africa und ist ein Dokumentarfilm über Technologie, Innovation in und aus Afrika. Und die Idee ist ehrlich gesagt zur Republika 2013 entstanden, als eben Eric Hirschman da war, diese Keynote gehalten hat und so viele Leute aus diesen verschiedenen Tech-Communities auf der Republika waren.
Sag nochmal den, also wer ist dieser Eric Carr?
Der ist der Gründer des iHubs und auch der treibenden Kräfte in dieser ganzen Tech-Szene in Nairobi. Der hat zum Beispiel auch Ushahidi mitentwickelt, diese Crowdmapping-Plattform, und hat eben die Eröffnungs-Keynote bei der Republika gehalten. Und da war ein Kollege von mir, der macht ist Kameramann und macht Videokunst und meinte dann, Geraldine, diese Leute und Themen sind super spannend. Kein Mensch hat außerhalb deiner Bubble jemals von denen gehört. Und Sessions auf der Republika machen das ja schön und gut, aber vielleicht solltest du mal einen Film zu dem Thema drehen, vielleicht erreicht es mehr Leute. Und dachte ich irgendwie, ja, da wäre ich, glaube ich, so selber nie drauf gekommen, aber es klingt irgendwie nach einer coolen Idee. Lass es mal machen. Und ich habe sehr viel gelernt seitdem. Wir sind im Oktober letzten Jahres losgefahren, haben gedreht 6 Wochen lang, haben dann die 4 Monate Februar bis zur Republika geschnitten in Nachtschichten, also Dayjob da, nachts dann Film schneiden, haben den Rough Cut auf der Republika gezeigt, weil eben ganz viele von den Protagonisten, Menschen, die es möglich gemacht haben, da waren. Uns dann Feedback abgeholt und sind jetzt in der Fertigstellung. Wir haben jetzt vor 2 Wochen vor einer Woche, 10 Tage jetzt, unser Crowdfunding-Projekt gestartet auf Indiegogo, um so die letzte Meile des Films, würde ich sagen, zu finanzieren. Also die Post-Production und vor allem einige von den Künstlern, die bisher halt ehrenamtlich mitgewirkt haben an dem Film. Also vor allem Musiker aus Afrika, die halt den Soundtrack ermöglicht haben und Designer und so auch bezahlen zu können.
Ja.
Und wenn das geschehen ist, dann ist der Film dann fertig und wird dann hoffentlich auf ein paar Festivals gezeigt und released. Und die Idee dahinter war eben genau die, eben ein klischeefreies, modernes Afrika-Bild zu zeigen und vor allem auch die ganzen tollen Leute und Projekte, mit denen ich zusammenarbeiten darf, mit der Welt zu teilen, hier Menschen zu zeigen, guck mal, so sieht das aus, und so diesen Klischees ein bisschen gegenzuwirken, die eben noch sehr oft über herkömmliche Medien, andere Dokus und so sind, ganz oft auch super spannend, aber zeigen einfach nicht ein sehr traditionelles Bild oder sind meistens total deprimierend. Meine Doku behandelt auch viele kritische Punkte, aber handelt von fröhlichen, gut situierten Menschen mit coolen Ideen. Und das ist so ein
Afrika-Bild. Endlich mal normale Menschen.
Normale Menschen, ja. was man ganz selten gezeigt bekommt. Ja. Und das hoffe ich halt mit dem Film zu zeigen.
Und der wird wie lang sein?
Das ist ein Feature-Length-Film, ungefähr 80 Minuten ist der, in voller Länge. Und was halt super schön ist, was ein Use-Case ist, den ich vorher gar nicht gesehen habe, der sich erst herausgestellt hat, als ich den halt den Leuten, die in dem Film mitspielen, gezeigt habe, auf der Republika, war, dass die alle meinten, das ist voll toll, weil wir brauchen diesen Film, um den unseren Regierungen und unseren Eltern und Leuten außerhalb unserer Bubble zu zeigen, damit die endlich auch mal verstehen, was wir machen. Und das war natürlich irgendwie so, ich Ich war viel nervöser als bei der Bühneöffnung auf der Bühne 1. So geschwitzt in diesem Filmviewing und war so erleichtert und so froh danach, dass sich Menschen eben gut porträtiert fühlen und eben nicht dieses, da redet jemand über Afrika irgendwie so im Raum stand. Und das war ein ganz sehr, sehr schöner Moment für mich.
Und der Kameramann oder Produzent oder Regisseur.
Direktor-Kameramann,
ja,
genau.
Das war dann quasi so der, der medienerfahrene ja, Partner für dich und du bist quasi so diejenige, die die Themen und die Reiseroute und die Menschen gekannt hat.
Genau.
Und jetzt finde ich es ganz faszinierend, weil du sagst, machst jetzt eine Crowdfunding-Geschichte für die letzte Meile, wo man ja eher denken könnte, dass für die andere vielen tausend Meilen vorher eigentlich das Geld hätte aufgebracht werden müssen. Aber das hattet ihr irgendwie, habt ihr das?
Ach, weißt du, das ist so, ich habe sehr viel gelernt im Laufe dieses Projekts. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Menschen, die Filme machen, sich vorher das Geld besorgen. Und dann die
Filme. Nicht nur Menschen, die Filme machen, glaube ich.
Und wir haben, also es gab ganz viele Gründe, aber einer war, dass es halt irgendwie alles ein bisschen Hals über Kopf und sehr plötzlich. Ich hatte dann zwei andere Gigs und meinte, hey, wollen wir die ganze Route nicht drumherum busteln? Wir wissen eh, dass wir nach Nairobi wollen.
Du kommst aus einer Musikerfamilie. Gigs sind wahrscheinlich so Konferenzen oder
ja,
sowas.
Ja, ja, genau. Und lass es jetzt einfach machen, bevor es jemand anders macht und haben dann halt den Dreh gebucht. Und du kannst dich natürlich für Filmförderung und so beantragen und das ist meistens ein Prozess, der dauert ein Jahr oder so und ich wollte halt nicht warten damit. Und deswegen habe ich die, also ich habe den Film halt finanziert bisher und das war auch alles okay so und jetzt ist es aber halt an einem Punkt, wo ein Produkt da ist, was man Leuten zeigen kann, was ich finde auch schön geworden ist, wo man auch sagen kann, möchtest du jetzt nicht an dem Punkt mit einsteigen und bei der Fertigstellung helfen und da einfach mal dein Logo drunter pappen ja und auch einfach, ich wollte halt dieses Projekt machen und ich wollte es so schnell wie möglich machen und wollte nicht auf irgendwelche Fördergelder oder sonstiges von außen warten.
Wow, toll. Also für mich klang das so, ich fand das gar nicht so unlogisch, das im jetzigen Zeitpunkt noch mal zu finanzieren. Für mich klang das so nach diesem 80-20 Pareto-Prinzip, dass man so 80% des Werks und 20% der Zeit schafft und nachher diese Fertigstellung ist das, wo es dann wirklich noch mal in Zeit und Geld geht, ne, um es dann perfekt zu machen irgendwie.
Ja, so ist es.
Ja, mir ist das auch klar. Ich habe das nur für die Allgemeinheit und vielleicht nicht ganz so Medien erfahren. Leute versucht nochmal anders aufzudröseln.
Es ist aber tatsächlich nicht ganz einfach in der Kommunikation. Viele Filme machen das nicht so. Ja. Ich habe es für mich auch eben als relativ logisch erhalten, weil jetzt ist es ja auch so, man sieht, das wird was, den Film wird es geben. Also egal, also es kommt jetzt nur darauf an, wie schön er wird und wie teuer wird und wie sehr ich anderen Menschen meine Gratitude zeigen kann halt, nicht? Aber es lohnt sich halt jetzt wirklich zu investieren, weil man sieht, das ist nicht was, was total versandet und dann ist das Geld futsch vielleicht, was man da rein investiert hat.
Neal Stephenson hat sich ja gerade irgendwie blamiert mit einem Crowdfunding. Der hat irgendwie, ich glaube, eine 500.000 oder so hatte der eingesammelt für ein Computerspiel. Ich meine, Neal Stephenson, ja. Das Projekt ist gescheitert und gerade ist wieder so, das ist gerade so wieder so Thema, so Crowdfunding. Deswegen finde ich das toll, wenn man das an so einem Punkt anfängt zu finanzieren, wo man sagt, es wird auf jeden Fall was rauskommen. Ja, und die Frage ist nur sozusagen, bis zu welcher Stufe wir jetzt gehen. Mhm. Ja.
Und mich hat es halt einfach interessiert, weil es hätte ja sein können, dass mit deiner ganzen Republika-Fame, dass du einfach hingehst, so Arte oder Arte Creative geht zu dir und sagst, hallo, hättest du vielleicht, würdest du für uns mal nach Afrika gehen und, weißt du, hätte
es
ja auch so
ein
sein
Weg
können.
Gewesen, ne? Und dann, also so hatte ich halt die absolute inhaltliche Hoheit über das Projekt und es ist halt alles extrem selbstbestimmt, nicht? Es gibt viele Wege, sowas zu machen und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal den gleichen Weg gehen würde, weil der schon sehr abenteuerlich gewesen ist. Aber ich würde mir halt total wünschen, zum Beispiel, dass Made in Africa nicht nur mit dem fertiggestellten Dokumentarfilm endet, sondern ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es zu einer Art Plattform wird, also wirklich zu so einem Dach-Label, weil ich will ja gar nicht mehr mit in dieses, wir verallgemeinern Afrika und sehen es so als einen Haufen und nicht als 54 sehr diverse Länder noch weiter reinfüttern, sondern ich würde mir total wünschen, dass Made in Africa so der Rooftop-Brand ist, wie man das in ekliger Marketing-Sprache wahrscheinlich sagt, und dann drunter Made in Kenya bis hin zu Made in Somalia und Made in Senegal und Made in Namibia und da eben auch andere Menschen an ihre Tech-Szenen protestieren und einfach auch vielleicht andere junge Filmemacher aus Afrika dann Anreiz drin sehen, was zu schaffen, was dann eben die Länder, ich habe ja nur 4 Länder mit meinem Film besuchen können, aufgreift, die dann noch nicht mit drin enthalten sind.
Sag doch nochmal die 4 Länder.
Also Äthiopien, Ruanda, Kenia und Südafrika. Es ist auch noch geografisch sehr geballt. Rechtfertigen konnte ich es mir unter anderem so, weil es eben 4 Länder sind, in denen doch sehr viele Dinge sehr unterschiedlich sind. Die politische Situation ist extrem unterschiedlich zwischen diesen Ländern. Auch wie die Regierung zur Tech-Industrie und zur Tech-Szene steht, könnte eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Und auch die Infrastruktur, die technische, sehr divers. Also von der monopolistischen State-Run Telekom in Äthiopien bis eben eine sehr diversifizierte Landschaft, wie sie in Kenia jetzt mittlerweile ist, ja, doch sehr unterschiedliche Bandbreiten zeigt.
Also ich freue mich auch, muss ich sagen, wirklich jetzt auf dieses Projekt explizit, aber auch auf ähnliche Projekte, weil ich ganz ehrlich selbstkritisch zugeben muss, dass für mich Afrika immer noch so das Heart of Darkness ist, ja, so wie Thomas Pynchon das genannt hat. Das ist halt Afrika und nicht viele, viele Länder. Und das klingt jetzt auch sehr imperialistisch, aber dadurch, dass ich jetzt so Kaffee-Nerd geworden bin, beschäftige ich mich dann jetzt schon damit, wo kommt das eigentlich her, wie sind eigentlich die Zustände in den Ländern und so. Aber das ist natürlich so ein komischer Konsumansatz irgendwie und ausgerechnet auch noch Kaffee. Aber deswegen finde ich das toll, mit solchen Produkten das näher zu rücken und auch eben diesen Ansatz, den du da fährst, zu sagen, es geht eben nicht darum, da irgendwie zu sagen, hier, wir haben ja so tolle Produkte, probiert die mal aus, vielleicht helfen die euch ja, sondern mitzubekommen, was da eigentlich aus Eigeninnovation irgendwie passiert. Ja. Und das ist, ja, aber es ist halt auch dieses, weswegen ich immer noch über dieses One Laptop per Child nachdenke, weil das ist natürlich so ein mit Hubschraubern abgeworfenes Produkt auch gewesen, das auch funktioniert in bestimmten Kontexten. Aber wenn du so erzählst, was dort eigentlich vor Ort entwickelt wird, ist die Vermutung, liegt natürlich nahe, dass man vor Ort dann doch die noch passenderen Dinge eigentlich entwickeln kann.
Es ist, ist es zumindest, was ich gerade als spannender und sehr dynamisch empfinde. Ich behandle, also wie ich vorhin schon meinte, aber halt auch solche Themen in meinem Film, weil es einerseits, finde ich, sehr spannend ist zu gucken, wie verändern solche Technologien insgesamt Gesellschaften und gerade auch im Bildungssystem, was entstehen da einfach für neue Möglichkeiten, gerade durch mobile Geräte, die ja einfach tatsächlich so eine Tech-Revolution im ganzen Kontinent mit sich gebracht haben, aber eben dann wieder mit dem Fokus daraus, wie befähigt es Menschen selber zu schaffen, eigene Probleme zu lösen, innovativ zu werden. Und ich glaube, dass es gibt so viele tolle Beispiele einfach von, es gibt so einen meiner Lieblingsblogs aus Afrika, heißt Every Gadget. Ne? Menschen, die geilen Scheiß mit nichts basteln.
Ja? Also was wie Endgadget, aber auf okay, ja, genau. Verstehe.
Und so eine Beispiele gibt es immer. Ne? Ja. Ich finde, das Spannende ist, dass sowas jetzt auch mittlerweile immer mehr von Medien aufgegriffen und gezeigt wird. Mhm. Also es gab vor 2 Jahren, glaube ich, mal so ein Beispiel, da hat ein Junge, ein 14-Jähriger aus einer Autobatterie ein LED-Birnchen, so ein Blinking Lights gebastelt, um Löwen abzuwerfen in seinem Dorf. Und sowas gibt es schon immer, aber total spannend war zu sehen, dass das aufgegriffen wurde, in den Medien gecovert wurde und dass der als TEDx Junior Fellow eingeladen wurde und dass Leute halt auch jetzt Lust haben, diese afrikanischen Erfolgsgeschichten zu erzählen und zu teilen und diese Rhetorik sich einfach langsam verändert.
Ich sehe ja die so ein bisschen in die Zukunft hinein eine Möglichkeit, dass sich dieses Entwicklungsgefälle sogar umdreht. Einfach weil sehr viel Infrastruktur, die in Europa und auch in Amerika und vielleicht auch in anderen Teilen der Welt etabliert ist und ausreichend gut funktioniert, in Afrika gar nicht existiert, sodass dieser alte kommunistische Sprung vom Überholen ohne Einzuholen durch die disruptiven Ansätze, die momentan in einigen Technologiefeldern ja drin sind, also hier mobiles Internet, Internet der Dinge, zu quasi in den afrikanischen Märkten zu sehr validen Geschäftsmodellen werden, die wir hier gar nicht haben, weil wir sie nicht brauchen, die aber quasi dann so adaptibel sind, dass sie unter Umständen von den afrikanischen Herkunftsländern quasi in unsere Märkte exportiert werden, weil sie schon da sind, funktionieren und eine Million und 100-millionenfache Nutzerschaft schon da ist und genau dann dieser Vorteil da ist, den man halt in den Vereinigten Staaten auch hat, weil die Nutzerbasis oft schon so solide ist, dass man dann den Rest der Welt quasi gleich mit einholen kann. Wenn nicht gerade die Samba-Buzzers dazwischen funken, die ja übrigens auch in Afrika so die ein oder andere Start-up schon ist jedenfalls kolportiert worden, hier letztens so aus dem Markt geworfen haben.
Ja.
Und aber meine These ist vielleicht gar nicht so so spekulativ, weil wir sehen so auf der Schwäbischen Alb, dass da so ganz viele kleine Weltmarktführer aus dieser Tüftlerindustrie stehen. Aber die Leute auf der Schwäbischen Alb, die waren vor 100 Jahren total arm. Die hatten keine Kohle, die hatten keinen Stahl und die gehörten nicht zur Montanindustrie. Und die mussten einfach mit ihren Fertigkeiten und mit viel Know-how und dem, was sie hatten, nämlich ihrem Kopf, irgendwas basteln aus der Not heraus. Und heute sieht das so aus, dass man sagt, ja, Süddeutschland, Baden-Württemberg und Bayern, das sind halt die Hightech-Staaten. Das ist aber eine Entwicklung, die aus einer puren Not entstanden ist. Und warum sollte sich das nicht auf einem globalen Maßstab innerhalb der nächsten 50 Jahre nochmal so entwickeln können? Es gibt bestimmt auch tausend andere Gründe, warum es nicht so klappt. Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsfreiheit. Man muss natürlich sehen, dass Bayern und Baden-Württemberg halt schon relativ gut etablierte staatliche Strukturen hatten, auf denen dann quasi überhaupt Geschäft und sowas, ohne dass dir der Warlord auf der Schwäbischen Alb quasi mal gleich einen Genickschuss gegeben hat, konntest du überhaupt dann mal runter nach Stuttgart gehen, ja, und das dann verkaufen. Also deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz interessant ist, weil sich dann diese ganze Entwicklungsperspektive wirklich umdrehen könnte. Und das wäre ja spannend.
Also wo ich mir schon seit langem was erhoffe, um mal so ein Technikbeispiel anzugeben, ist, dass damals auch schon beim One Laptop per Child Projekt spielten immer wieder diese Mesh-Netzwerke eine Rolle, weil man halt sagt, dort gibt es eben nicht diese Infrastruktur mit Funkmasten, die betrieben werden, mit Strom versorgt werden. Und die Frage ist, wie kriegt man so großflächig eine Netzversorgung? Man muss ja nicht mal eine Internetversorgung, sagen wir mal eine Netzversorgung. Und da gab es eben die Idee, dass die Geräte im ganz brechtianischen Sinne nicht nur Empfänger sind, sondern gleichzeitig auch Funksignale weiterleiten. Und da gibt es so einige spannende Ansätze, die auch schon, ich weiß nicht, wie gut die funktionieren, wie weit, aber das ist natürlich eine Technologie, die eigentlich hier, wenn die gut funktionieren würde, auch interessant wäre, weil dieses Aufstellen von Funkmasten ist halt einfach ätzend. Ja, das ist halt so, das kostet Geld und Aufwand. Und kann man sich einfach vorstellen, wenn es jetzt in Afrika das Ganze funktioniert, kann das plötzlich hier auch von Interesse sein und hier disruptiv plötzlich wirken, weil sich vielleicht plötzlich ganz andere Player irgendwie hier wieder aufstellen. Und das ist sowas, was kann ich mir vorstellen.
Ja. Ich finde, das ist ein total spannendes Thema, weil gerade diese ganze Dezentralisierung von Infrastrukturen und auch Demokratisierung von Infrastrukturen haben wir auch jetzt gerade im Laufe des letzten Jahres gemerkt, was ist ein gesamtgesellschaftlich relevant wichtiges Thema ist. Mhm. Und ich hatte ja schon diese Konferenz erwähnt, die letztes Jahr in der CBay stattgefunden hat. Es war echt toll zu sehen, wie aus der ganzen Welt so unterschiedliche Projekte zusammengekommen sind. Ob Schulen, Netzwerke in Nepal waren dabei zum Beispiel, wo es eben nämlich ganz vielen Communities gar nicht primär nur an die Anbindung ins WWW geht, sondern eben auch diesen Informationsaustausch oder erstmal Zugang von bestimmten Wissensquellen innerhalb von solchen Netzwerken geht, wichtig ist. Ne? Und ein Freund von mir war da aus Kamerun, der hat da auch so ein Startup-Inkubator, der ist an der Universität angesiedelt. Da gibt es einfach kein Netz. Kamerun, Landlocked Country, die hätten eigentlich auch, könnten viel höhere Bandbreiten haben, aber weil die ganze Regierung so korrupt ist und du da einfach nicht vernünftigen Anschluss bekommst, ohne zu bestechen, gibt es halt nicht. Und deswegen haben die sich entschlossen, eben ihr eigenes LAN-Netzwerk aufzubauen an der Universität, aber auch mit den umliegenden Dörfern, um erstmal Zugang zu bestimmten Bibliotheken und Informationsquellen, auch MIT-Bibliothek und so zu schaffen. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied einfach für die Leute, die da lernen und arbeiten, auch wenn du erstmal nicht diese WWW-Anbindung hast. Ja, und ich glaube, dass das, also ja, auch der, gerade solche Konferenzen und den Austausch zwischen solchen Projekten international super wichtig ist, zu gucken, irgendwie wirklich auch auf der Tech-Seite, ne, so Freifunker durch die ganze Welt schicken, die irgendwie zeigen, wie baut man sowas auch auf mit einfachen Mitteln, da wo es natürlich dann auch möglich ist und nicht, also es gibt natürlich auch viele Bereiche, wo es sowas super sensibel ist und auch an seinen Sicherheitsgrenzen so stößt. Mhm. Aber da, wo es eben möglich ist, sowas auf jeden Fall zu befördern.
Ja, aber ich sehe auch die Gefahr, dass so ein Projekt wie diese Router-Drohnen von Facebook, dass Facebook halt sich die Luftfahrtfreigabe für Kamerun dann doch über die offiziellen und inoffiziellen Kanäle einfach freischaltet durch Dollar und dann entsprechend die gesamte Internetabdeckung eines solchen Landes dann mal aus der Portokasse zahlt.
Und man kann sehr viel Gutmenschliches daran sehen, schön, ja. Ne? Es ist ja gerade jeder große Netzmonopolist, das hast du gesagt, ist ja auch so, dabei in Afrika irgendwelche lustigen Zugangswege zu schaffen, ob das jetzt eben über Balance ist oder Drohnen oder White Signals in TV-Frequenzen. Und da mag viel Ehrenwertes dran sein, aber ich finde ganz persönlich, dass diese Vermischung der Infrastruktur und der Content-Bereitstellungsebene oder der Anwendungsebene und dann auch noch der Endgerätebene in manchen Fällen absolut gefährlich ist.
Natürlich,
ne?
Du schaffst das ist da ja die Definition des Trusts. Ne?
Ja.
Also wie bei United Steel und anderen Sachen.
Nicht auch aus rein kartellrechtlichen Gründen einfach mal getrennt werden müsste, so wie es ja auch in anderen Infrastruktur- und Industriebereichen, also Trennung von Netz und Betrieb des Netzes. Hm. Ja.
Da habe ich, eine Frage zu. Also wir sind ja gerade bei der Frage, da geht es jetzt auch schon in diese Netzneutralitätsrichtung, wenn nämlich Facebook plötzlich das Internet bereitstellt.
Und jetzt kommt Wikimedia Zero, oder?
Genau. das ist gut, dass du das den Namen sagst. Ja, aber ich finde das halt eine tolle Diskussion. Also es gibt, ich weiß nicht, am besten du erklärst es gleich. Erklär mal kurz Wikimedia Zero.
Wikimedia Zero, ja, sorry. Also gut, es ist halt, vielleicht um nochmal mit Facebook anzufangen, weil ich glaube, daran erklärt sich das einfacher. Es ist ja in der Netzneutralität immer ein bisschen auch eine schwierige Debatte, wenn es darum geht, eben die Kopplung von deinen Zugängen und bestimmten Dienstleistungen. Und ein Beispiel davon ist eben, dass Facebook diese Anwendung Facebook Zero entwickelt hat. Die wurde auch zuerst in Afrika gelauncht, bevor sie in anderen Ländern der Welt gelauncht wurde, anderen Kontinenten der Welt gelauncht wurde. Und zwar, dass Facebook Zero heißt, dass dann sozusagen dein Startbildschirm zwei Facebook ist, aber vor allem besteht es daraus, dass du Facebook halt kostenlos mit deinem Mobilfunkvertrag nutzen kannst. Das heißt, es gibt einen Deal zwischen Facebook und dem Provider, der halt sagt, egal wer über dieses Netz, über diesen Anbieter halt das Internet nimmt, kann dann eben mobil Facebook kostenlos erreichen. Und ist es sowieso in ganz vielen Ländern des globalen Südens, in vielen afrikanischen Ländern so, dass Studien sagen, dass das Internet wird gleichgesetzt mit Facebook. Das ist einfach die top benutzte Anwendung, geht weit über andere Netzanwendungen wie Mail und irgendwelche Desktop Browser-Geschichten hinaus und Menschen lernen das Internet durch Facebook kennen. Also hast du damit sowieso schon mal ein Login-System und wenn du es dann auch noch kostenfrei nutzbar machst und das sozusagen als Eingangsbildschirm fürs Netz, dann ist natürlich die Kopplung zu dem genau, also es ist eine sehr parallele Debatte, die wir hier führen, wie die Microsoft bespielt alle Computer der Welt und stellt die auch noch kostenlos in Schulen zur Verfügung. Ne? Die Debatte hatten wir letztendlich eigentlich schon mal vor 10 Jahren, nur dass es da um Betriebssystemneutralität und Plattformneutralität auf Hardware ging und jetzt eben um Netzneutralität geht. So, das ist das eine Beispiel. Und dann kam halt Wikipedia und hat gesagt, wir machen aber Wikipedia Zero und wir stellen alle Wikipedia-Inhalte kostenfrei zur Verfügung und machen auch ähnliche Deals mit den Providern, um das eben flächendeckend kostenlos zu ermöglichen. Und das ist wirklich was, wo sich die Geister trennen, wo man auch sehr drüber streiten kann, ist das jetzt was Gutes, weil dieses Wissen frei verfügbar gemacht werden sollte und weil Wikipedia nun mal eine gemeinnützige Organisation ist, die nicht Login-Systeme schafft, die Menschen an sie bindet und Geld mit ihren Daten verdient, ohne dass dafür Bewusstsein existiert, wie es Facebook tut. Ist es deswegen was okay ist? Oder untergräbt das nicht gleichermaßen das Prinzip Netzneutralität und ist deswegen nicht gut zu heißen, weil egal welche Dienstleistung das ist, es ist halt eine Tür, die geöffnet wurde, die gesagt wird, bestimmte Dienste werden vor anderen vorgezogen Und das sollte nicht sein, weil damit eben das Grundprinzip der Netzneutralität verletzt wird.
Und deine Meinung dazu?
Schwierig. Mhm. Ist ganz schwierig. Also ich würde mich jetzt, ich glaube, ich würde mich da ungern so schwarz-weiß zu positionieren, weil ich bin natürlich der Meinung, dass die Neutralität des Netzes einfach das grundlegende unserer Generation zumindest Verständnis für das, was das Internet ausmacht. Also dass es einfach der konstituierende Faktor ist. Und das ist, worauf das Internet beruht. Und die Idee, dass ein Betreiber eben nicht reinguckt, welche Dienste transportiert werden und eben nicht nach Content, nach Inhalten und nach Absender filtert, sondern diese Gleichbehandlungsprinzipien absolut notwendig sind, beibehalten zu werden für die gesunde Weiterentwicklung dieses Netzes und auch nicht nur aus einer politischen, sondern gerade auch aus einer ökonomischen Sicht, weil dieses Gleichheitsprinzip nämlich nur dazu geführt hat, dass dieser, du kannst eben einen Dienst schaffen und der wird zu was Weltumspannendem wie die Wikipedia oder wie Facebook überhaupt es möglich macht, ne? Und man nimmt sich einfach jegliche Ausgangsplattform damit, wenn man das zerstört. Auf der anderen Seite ist das ganze Thema Wissenszugänge schaffen und Menschen eben das möglich machen, nicht nur solche Dienste zu konsumieren, sondern eben auch dann wieder das Beitragen zu solchen Netzwerken animieren soll, auch ganz wichtig. Es gibt viel zu wenig afrikanische und auch gerade sprachspezifische Inhalte auf Wikipedia. Es wäre fantastisch, wenn mehr in die Richtung laufen würde, dass eben ein Verständnis dafür sich manifestiert, dass das ist, was das Netz ausmacht und nicht Facebook. Und dass wir alle besser daran bedient werden, in das Nicht-Corporate-Internet einzufüttern, statt eben nur unsere Profile auf kommerziellen sozialen Netzwerken zu pflegen. Es wäre schön, wenn es andere Wege gäbe und man eben nicht den gleichen Marketingweg, den Facebook und Co. gehen, nutzen müsste. Und deswegen finde ich den Ansatz verständlich und eigentlich auch begrüßenswert. Aber ich finde nach wie vor, dass das Prinzip Netzneutralität halt eins sozusagen der Grundrechte des Internets ist, was auch bestehen bleiben muss.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt eine Gegenrede halte.
Bitte ja.
Ich finde das nicht schlimm, wenn Facebook dermaßen Zugänge zur Verfügung stellt. Das liegt vielleicht dran, dass meine Haltung gegenüber Facebook wahrscheinlich entspannter ist, als es, würde ich jetzt sagen, Konsens ist in Deutschland, ja, wo wir eine sehr kritische Haltung, vor allen Dingen gegenüber amerikanischen Anbietern haben. Ich glaube, wenn das jetzt web.de wäre oder so, dann wäre, glaube ich, die Haltung noch mal eine andere, auch wenn sie immer noch kritisch wäre. Ich finde, es heißt nicht, dass ich das perfekt finde. Im Gegenteil. Ich glaube, aber allein die Tatsache, dass es plötzlich eine Art, zumindest diskursive Konkurrenz zwischen Facebook Zero und Wikipedia Zero gibt, und ich würde Wikipedia Zero immer bevorzugen, zeigt für mich, dass es in diesem Kontext, das Wort ist überstresst, aber dass es plötzlich zu einer Wettbewerbssituation kommt, dass also weitere Anbieter auf den Markt drängen. Und du hast gerade den Betriebssystemmarkt angesprochen. Der war vor 10 Jahren in einem Zustand, dass es komisch war, wenn jemand nicht du hast kein Windows, da war das irgendwie so total exotisch. Das ist ja wirklich ganz anders geworden mittlerweile. Ja, das ist immer noch der Großteil, aber es ist jetzt nicht mehr überraschend, wenn jemand sagt, nee, ich habe Mac oder auch nee, ich habe Linux. Das hört man auch immer öfter und nicht nur in diesem Nerd-Kontext. Und wahrscheinlich bin ich da, ist das so ein Bereich, wo ich dann irgendwie dann so eine neoliberale Hoffnung habe, zu sagen, das führt über kurz oder lang durch eine Konkurrenzsituation zu was Besseren. Und um auch noch zu deinem Samba-Brüder
Kick zu kommen. Das war rein deskriptiv.
Ja, aber also auch da bin ich ja, das geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Die haben ja einen total schlechten Ruf, ja, dass sie sozusagen, also kurz nochmal zu den Sambas, die Sambas sind dafür berühmt, dass sie sogenannte Copycats machen, also die nehmen bestehende Produkte, also oder es gibt zwei Vorwürfe, die man macht. Der eine ist, dass sie große bestehende Produkte nehmen, sowas wie eBay oder so, das Ganze nachbauen und in der Regel darauf aus sind, gekauft zu werden, indem sie einen bestimmten Gegenruf aufmachen. Dann gibt es noch den anderen Vorwurf, das ist das, was du angesprochen hast, ich glaube, das warst du oder du, wenn es so um kleine Startups geht, dass sie kleine Startups. Was ich gut finde an den Samba-Brüdern ist, dass sie große Firmen unter Druck setzen, wie Amazon und so weiter, weil wenn eine Plattform durch das einfache Nachbauen unter Druck gerät, dann ist sie nicht innovativ genug. Ja, also sie muss in diesem Punkt, also wenn man einfach nur mit Geld, sozusagen ich werfe Geld auf Amazon als Konkurrent, dann musst du schon ein bisschen mehr entgegensetzen. Das mit den Startups ist noch eine andere Geschichte. So. Was ich also sagen will, wenn es jetzt Facebook Zero nicht geben würde, würden wir überhaupt so hart diese Diskussion über Wikipedia Zero führen? Ja, das ist sozusagen dann die Frage, die ich mir stelle. Und abgesehen davon, auch wenn wir Facebook halt so kritisch sehen, ist das halt für, man kann, glaube ich, sagen, fast Milliarden von Menschen mittlerweile ein Einstiegspunkt ins Netz. Und das ist nicht der Einstieg, den wir von vor 10 Jahren kennen. Aber darüber findet halt Mail, Eventplanung und sonst was statt. Und es gibt ihnen halt ein Tool an die Hand. Und dass das nicht das dezentrale Diaspora ist, das wir uns gerne gewünscht hätten, das ist so. Aber wenn sie diese Tools nicht hätten, würde ihnen wahrscheinlich ein Tool fehlen. So.
Ich finde, das Problem ist ja auch so ein Knappheitsproblem eben auf der Netzbetreiberebene. Denn auf einmal kommt Facebook oder bestimmte Teile des Internets müssen sich gewissermaßen in die Netze hineinkaufen. Und das heißt, das ist ja ein typisches Knappheitsproblem und dadurch entsteht natürlich unter Umständen auch wieder ein Markt in dem Sinne, dass es gesehen wird, man könnte vielleicht noch weitere Bandbreite schaffen. Und klar, jetzt könnte natürlich dann einer sagen, dann gehe ich halt zu Google und lass mich von Google finanzieren. Aber letztlich würde sich doch zumindest keine Monopol, sondern eigentlich die sowieso etablierte oligarchische Internetstruktur entsprechend dann nochmal wieder neu zusammensetzen. Und ich halte quasi diese Internetrevolution, die wir in den letzten 20 Jahren hier erlebt haben, auch ein bisschen für eine historische Anomalie. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die damit groß geworden sind, auch so das große Ding ihres Lebens. Ja, was ihnen auch das Gefühl gibt, an etwas Großen dabei gewesen zu sein. Und jetzt ist es natürlich dann die Neigung, auf einmal zu sehen, dass diese Spielregeln, nach denen dieses große Erlebnis des Lebens sich auf einmal verändert aus verschiedenen Gründen, und ich würde halt sagen, es war eben auch die Verkrustung der alten Strukturen und die Chancen, dass dieses neue Internet sich so unglaublich schnell ausbreiten konnte, das war halt auch ein bisschen mal eine einmalige Gelegenheit. Und die Gesetzmäßigkeiten aus dieser einmaligen Gelegenheit für Ewigkeiten fortschreiben zu können und so einen Bestandsschutz aufzubauen, ist halt nicht so leicht, weil ich sehe kaum einen anderen Bereich, wo so eine durchgängige Freiheit überhaupt sich historisch langfristig durchgesetzt hätte. Und also ich finde den Anspruch toll, aber ich sage, es wird sehr schwierig. Und man sieht an solchen Geschichten jetzt, wo eben die erste Internetwelle also gar nicht mehr läuft, weil das Internet quasi viel eher mobil ist und nicht stationär, dann ändern sich auf einmal jetzt 20 Jahre später schon die Spielregeln ganz drastisch. Und
klar, ich meine, wir sehen einfach verschiedene Entwicklungsstufen dieses Internets, was wir alle so lieb haben. Und natürlich ist es klar, dass es einfach im Laufe der Entwicklung auch dieses sehr jungen Mediums dann, also ich glaube, diese verschiedenen Knackpunkte, wie wir es auch vielleicht gerade alle so ein bisschen empfinden, an so einem Scheidungsweg geht es jetzt so weiter oder so weiter. Ja. Und die Kommerzialisierung und die Monopolisierung des Netzes, die wir jetzt irgendwie erlebt haben und da auch viel bereden, ist sicherlich das eine. Aber ich glaube, dass eben gerade diese Frage, wie entwickeln wir die Infrastruktur, die dahinter steht, weiter und auch die ganzen Debatten, die wir dazu im letzten Jahr angestoßen haben in Sachen Dezentralisierung, in Sachen Schaffung anderer Backbones und Sachen Schaffung Unabhängigkeiten von Datenströmen und dass man das Ganze auch vielleicht nochmal grundlegend neu überdenken muss oder auch in vielen Ländern einfach auch ein Bewusstsein dafür jetzt zum ersten Mal vielleicht entstanden ist, was oder an der Stelle vielleicht gleich genau als Reference, wo lebt das Internet? Moritz Metz, ich weiß nicht, ob ihr den Talk gesehen habt, die Reportage, ganz wunderschön geworden. Wie sieht das eigentlich aus? Wie funktioniert das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Und eben auch ein Bewusstsein dafür, wem gehört das? Ja? Ja. Und da eben auch, also es ist auch wieder was zum Beispiel, ist jetzt gerade wieder auch im entwicklungspolitischen Kontext besprochen, weil ja dieses so, da legen wir ein Kabel hin und dann funktioniert das schon. So, nee, wer betreibt eigentlich da, wo das Kabel ankommt, und wieso müssen eigentlich Communities existieren, denen eben das Internet gehört? Das ist nicht eine staatliche Firma oder ein staatlicher Provider, wenn die ganze Geschichte gut laufen soll. Das ist, glaube ich, was, was glücklicherweise wieder stärker debattiert wird, so ein bisschen einfach außerhalb des Bewusstseins gewesen ist die letzten Jahre über. Und ich meine, genau diese Themen, die wir alle angesprochen haben, dezentrale Netze, Werke, Mesh-Netzwerke, der Aufbau verschiedener Knotenpunkte, die vielleicht außerhalb derer sind, auf die wir uns bisher verlassen haben. Ich habe nicht die Hoffnung verloren, dass es sich auch so weiterentwickeln kann, dass das Internet als eben volkseigene Infrastruktur sozusagen weiter ausgebaut und weiter betrieben werden kann und dass eben gerade diese Diversität der Inhalte und der ja, der verschiedenen Kanäle, die wir haben, dadurch auch sich weiter ausfächert. Ich glaube, das Problem, um nochmal auf das einzugehen, was du eben gesagt hast in Bezug auf Facebook Zero, ist nicht so sehr auf der Output-Seite. Ne? Es ist ja auch ganz schwer, im Kunden zu erklären, warum jetzt das Spotify-Paket nicht geil ist on top of von dem Telekom-Deal. Ne? Ja. Es ist halt auf der Input-Seite. Und das Verständnis dafür, wie funktioniert das, dass das dann so bei dir ankommt. Ne? Wer darf
was meinst du damit, Input und Output?
Es war jetzt nicht sehr, ich will jetzt keinen Netzneutralitätsexperte zu zitieren, bitte.
Ja.
Aber dass eben dafür, dass das bei dir umsonst am Ende ankommt, dieser Extra-Service, muss ich halt hinten raus gucken, wer liefert was. Hm. Und dieses Differenzieren, von welchem Absender kommt welches Datenpaket und was ist drin in diesem Datenpaket, hat ein anderes Eingreifen in das Betriebssystem, Netz voraussetzt, als das, was wir bisher haben. Mhm. Und das, was damit kaputt ist, nicht das, was am Ende dabei rauskommt.
Okay, das heißt sozusagen, die Kritik bezieht sich auch, aber gar nicht mal so sehr.
Ja, okay. Für Datenpakete. Mhm. Ne? Mhm. Es geht gar nicht so sehr darum, dass der mündige Bürger sich nicht vielleicht dafür entscheiden darf, dass er das Spotify-Paket haben will oder doch lieber Wikipedia Zero als Facebook Zero. Mhm. Es geht darum, dass der Betreiber nach hinten dann eben anders gucken muss, welche Daten werden wie geliefert und die einige Anbieter dann bevorzugt behandeln muss gegenüber den anderen Anbieter. Und damit machst du halt diese Tür Datendiskriminierung, wenn du es so nennen willst, praktisch auf, oder der Absenderdiskriminierung, die dann eben eine grundlegende Veränderung in die Betriebsweise Internet mit sich bringen würde.
Gibt es nicht, also ich habe ja auch einen technischen Hintergrund und mein technischer Hintergrund sagt mir jetzt aus so einem Bauchgefühl heraus, Daten müssen diskriminiert werden im Netz, damit sie vernünftig ankommen. Ich war auch mal auf so einer, in Berlin, das war im Leibniz-Saal, glaube ich, auf einer Veranstaltung, da ging es richtig auch so um Governance und Netzwerke und da hat so ein Professor, ich weiß leider nicht mehr, woher er war, einen Vortrag gehalten um Bevorzugung von Daten und da hat er erklärt, dieses Beispiel, wie musst du Voice-over-IP-Daten im Internet transportieren und wie musst du YouTube-Daten transportieren. Ganz einfach, also Voice-over-IP geht es ja um Telefonie. Da ist ganz wichtig, dass die Stimme sofort ankommt beim anderen, weil eine halbe Sekunde ist da, dann machst du das nicht mehr. Bei YouTube im Gegenteil ist das Wichtige, dass du vorpufferst, am besten so 5 bis 10 Sekunden und das Ganze dann losgeht. Das heißt, bei einem YouTube-Video kannst du am Anfang ganz viel übertragen und danach kann das so hinterher tröpfeln. So. Das Ganze, da wurde eben drüber gesprochen, über Datenvolumen, die im Netz zu bewältigen sind und so. Und die Argumentation war dort, dass es wichtig ist, eben zu gucken, was in diesen Datenpaketen drin ist, um für den Nutzer nachher, der an seinem Endgerät ist, das eigentlich zu bieten, das sich neutral anfühlt.
Das ist aber, glaube ich, geregelt. Das ist nicht mehr das, was also so eine strikteste auf IP-Ebene diskriminierungsfreie Netzneutralität, die gab es nie. Ja. Die wird auch gar nicht gefordert.
Okay.
Und die wird momentan, glaube ich, regulatorisch unter dem Term Quality of Services gewissermaßen ausgegrenzt, sondern da geht es einfach darum, dass auf der Nutzerebene er das Gefühl hat, dass das YouTube-Video genauso gut funktioniert wie eben die IP-Telefonie und die dahinterstehenden technischen Reaktionszeiten und Latenzen sind dann schon gewichtet. Auf Nutzersicht gibt es da keinen Unterschied. Aber ich habe mal jetzt ganz grundsätzlich die Frage, warum wird denn eigentlich Beispiele aus unserer Industriegeschichte, nämlich dass kritische Infrastruktur in staatlich organisiert wird, warum wird denn das nicht für das Internet eingesetzt. Also ich meine, man kann ja noch so neoliberal irgendwie diese Ideologie sein. Gut, in Amerika ist es wirklich nochmal was ganz anderes, weil da auch das Eisenbahnnetz und viele andere Sachen privatwirtschaftlich organisiert sind. Aber zumindest in dieser europäischen oder kontinentaleuropäischen Welt leben wir ja auch hier in unserem Land doch sehr stark mit einem nach wie vor einem Schienennetz in öffentlicher Hand. Wir haben, ich weiß nicht, inwieweit das bei den Stromnetzen sind, glaube ich, jetzt fast alle in diesen fünf großen und es klappt auch nicht so gut, okay. Aber das Straßennetz beispielsweise mal ist praktisch Privatstraßen mit Maut und so ist ein 0,1-Promille-Modell. Warum, wo ist denn das? Ich habe das Gefühl, da beißt sich aber die Internet, diese extrem libertäre Internetgemeinde selbst in den Schwanz, weil sie einerseits quasi sagt, den Staat wollen wir in jedem Fall draußen halten, weil der ist böse.
Aber
du bist schon unruhig, ja, nee, ich sehe das.
Weil ich auch eine spannende Diskussion finde. Ja. Nee, das war aber red zu Ende, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte schon mal meinen Gedanken vorfassen.
Das ist aber gelungen. Tut mir
leid. Es ist nicht die Frage, wie man, wenn man... Ja, du hast vollkommen recht. Auf der einen Seite öffentlich relevante kritische Infrastrukturen, über die wir reden, genauso wie es auch eine Grundstromversorgung und etc. Auf der anderen Seite, wenn man sich ja zum Beispiel den Systemkomplex Medien anguckt, als vierte Gewalt, und diese Debatte um die fünfte Gewalt eben, die Frage, wie etwas, was eben nicht staatlich reguliert werden soll, wie Medien, also nein, anders gesagt, was nicht staatlich kontrolliert werden soll, aber durchaus staatlich reguliert werden soll und unterstützt werden soll, wie eben Medien, die auch so einer öffentlich-kritischen Infrastruktur gehören werden, organisiert werden können, damit das eben so funktioniert.
Ja, aber da ist doch dieses duale System in Deutschland jetzt bei allem Kritik echt nicht das Schlechteste.
Nee, eben genau, das meine ich. Aber dann, wenn man sich das dann wieder anguckt auf Netz und Netzinfrastruktur, müsste man dann nicht eben, also ich wollte nur das aufgreifen, was du gesagt hast, mit wo ist denn da die staatliche Verantwortung, ist dann nicht eher genau auch dieses, natürlich will man nicht, dass diese ganze Infrastruktur sozusagen staatlich kontrolliert betrieben wird, sondern diese ganze Idee, dass es eben eine Internet-Community gibt, die auch das Netz betreibt, total wichtig und richtig ist. Ja. Nichtsdestotrotz aber der Staat auch dafür Sorge trägt, dass eben diese kritische öffentlich relevante Infrastruktur funktioniert und funktionieren muss. Genau in dieser Zusammenarbeit, finde ich, liegt der Key. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass das momentane Set dieser digital revolutionären Internet-Libertarians und ich glaube auch unsere deutsche und europäische Netzgemeinde ist sehr stark davon geprägt, hat bis heute immer das Gefühl gehabt, diesen Staat, der ist so blöd, den lassen wir da schon mal gar nicht reinreden. Und wenn wir uns mit Google und Facebook streiten, dann sind wenigstens das auch Hacker wie wir und auch, das ist dieselbe Tech-Bubble und wir hauen den schon auf die Schnauze, da habt ihr euch auch nicht einzumischen. Das scheint mir so ein bisschen noch das aus meiner Sicht inzwischen veraltete Mindset zu sein, weil das sind inzwischen richtig extrem auch die Gesamtweltwirtschaft beeinflussende Global Player. Das ist nicht mehr wie vor 10 oder 15 Jahren innerhalb große Player innerhalb einer 3% Anteilsökonomie, sondern die haben mit ihren ganzen Geschichten bestimmen die inzwischen 30% vielleicht der Weltwirtschaft. Und wenn demnächst die selbstfahrenden Autos kommen und so, dann werden und Industrie 4.0 werden viele, viele traditionelle Industriebereiche auch davon beeinflusst werden. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, so aus einer Netzgemeinde, das machen wir unter uns und haltet euch mal raus.
Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde. Also vielleicht ist es in manchen Bereichen so, aber andererseits haben wir jetzt gerade mit der digitalen Agenda und dem Thema Netzausbau gesehen, dass ganz viele sich doch eine stärkere staatliche Beteiligung wünschen würden. Also das ist sehr viel Kritik, also auch von jetzt irgendwie, also DigiGas Seite auf jeden Fall, aber auch von anderen Leuten aus Kritik daran gegeben hat, gesagt wurde, das bisschen, was noch im Koalitionsvertrag drin stand, ist komplett rausgekürzt worden. Und jetzt ist Netzausbau allein privatwirtschaftliche Sache, wo schon praktisch im Nebensatz drinsteht. Netzneutralität können wir dann auch mal ausweichen, weil es muss ja neue Geschäftsmodelle dafür gefunden werden. Und sich der Staat komplett aus der Verantwortung zieht, da irgendwie eine Infrastruktursicherung und Ausbau eben zu betreiben. Ja. Ist unmöglich, meiner Meinung nach, gerade wenn man sich eben vor Augen führt, wie kritisch und relevant diese mittlerweile ist. Und das dann eben gerade von der Bundes- auf die Kommunenebene und das dann wieder an den billigsten Anbieter abzuwälzen, ist tragisch und finde ich aber auch, dass viele daran Kritik geäußert haben. Ich glaube auch, dass wir hier, das hat sich in den letzten Jahren auch ja so ein bisschen gewandelt, ne? Dass eben so dieses in Amerika so dieser Gedanke, oder in den USA so dieser Gedanke, besser, es wird von privater Hand betrieben, böse, böse Staat, und wir hier immer noch dieses so öffentlich-rechtlich und vielleicht doch lieber staatlich. Ja. Und das hat sich auf beiden Seiten so ein Stück weit aufgeweicht, diese politische Philosophie.
Ja,
ja, jetzt.
Ich habe nur gerade Gregor Zeichen, weil der gesagt hat, er muss um eins weg, und das war vor einer Viertelstunde, und ich wollte nur nett sein gerade.
Das ist
sehr
nett von dir.
Ja,
jetzt, wo die Diskussion gerade spannend wird, ist es wie immer, müssen wir sie abbrechen.
Wie immer bei uns, ja.
Ich schiele auch schon, ich habe schon mal zwischendurch, hoffe, man hat mich nicht so sehr schmatzen gehört von dem leckeren Croissant, was du mitgebracht hast, abgebissen, was auch wirklich vorzüglich ist, und ja.
Vielleicht ist es ja der Anfang erstmal, dass weitere Leute unsere Gespräch aufnehmen, und vielleicht können wir uns auch nochmal irgendwann, ob nun in oder außerhalb des Podcasts, diese Ideen weiterscheren, oder eingeladen sind auf jeden Fall mal alle zu diesen Jour Fixes der digitalen Gesellschaft. Ja. Jeden ersten Dienstag, wer in Berlin ist, wird auch die Seabase finden.
Ansonsten wird es gestreamt, ne, in der Regel?
Ja,
man kann auch online teilnehmen. Genau.
Und Kaspar, du bist immer so gut, weil du dann immer so ein Wrap-up machst, wenn ein Picknick am Wegesrand sein Ende gefunden hat.
Ja, stimmt, das mache ich ja auch mittlerweile im anderen Podcast. Ja.
Das sprachliche Ausschütteln der Brotkrumen von der Picknickdecke.
Sozusagen. Ja, genau. Worüber haben wir heute geredet? Ja. Wir wissen endlich, dass Geraldine keine Diplomatentochter ist.
Ja.
Obwohl man nicht alleine dasteht, wenn man das vermutet. Ich finde, wir haben schön nochmal vorhin über Berlin gesprochen. Ich spreche ja sehr gerne über Berlin und so ein bisschen so Ost-West-Geschichte. Und dann haben wir sehr lange über Afrika geredet, was ich toll finde, weil es ein spannendes Thema ist, über den Crowdfunding, das ich hiermit nochmal pluggen möchte sozusagen.
Ja, das werden wir auch verlinken, aber vielleicht kannst du auch nochmal die URL hier gleich mündlich reinhauen.
indiegogo.de/projects/made-in-Africa, und dann kommt euch nochmal Hashtag Home am Ende.
Ja, okay. Bis wann? Bis wann läuft es?
Noch 35 Tage.
Also
man hat noch ein bisschen Zeit.
Wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich noch deutlich über 30 Tage, um statt vielleicht uns zu flattern, diesmal einfach das Projekt zu unterstützen.
Das ist lieb von euch, Dankeschön.
Genau.
Das unterstützen wir sehr.
Und zum Schluss haben wir über Netzneutralität gesprochen und gemerkt, da gibt es noch viel zu reden in Zukunft. Vielen Dank für die Einladung hierher.
Ja, ganz danke. Herzlichen Dank toll. Für euren Besuch, war sehr schön.
Und dann an die Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Ciao.